Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 60. Ich begrüße den Johannes.
Hallo.
Hallo. Und heute sind wir im zweiten Teil unserer Soziologie-Trilogie
Oh,
sozusagen.
Soziologie-Trilogie.
Nicht schlecht, ne? Genau. Wir haben heute zwei relativ große Themen vor. Das eine ist Soziologie der Lebensalter und das andere ist die Familiensoziologie. Genau, wieder Hauptquelle. Diesmal vielleicht gar nicht so sehr Hauptquelle, aber schon die Folien aus den Vorlesungen, aber natürlich auch vor allem die weiterführenden Texte, die gerade bei dem Modul, auf die wir da nicht verzichten können, weil es sonst alles so sehr schwammig und uneindeutig wäre. Und ja, hier haben wir versucht, wieder so gut wie möglich einzubinden. Natürlich nicht 100% alles, sondern schwerpunktmäßig.
Genau,
Und
spannendes Feld. Echt spannendes Feld. Und vielleicht auch noch zu
absolut.
erwähnen, dass wir ja viel mit dem Text von Bönig Funk gearbeitet haben. Genau, generell auch viel Bönig dabei. Also ja, seid gespannt.
Böhnisch wird's heute.
Oh, nee,
Oh.
sowas nie.
Genau.
Leg mal
Fangen
los, lieber.
wir mal an. Soziologie der Lebensalter. Also erst nochmal zum Begriff, weil jetzt geht es auch ein bisschen immer um die Sozialpädagogik. Wie vereinbar das jetzt, Soziologie, Sozialpädagogik? Also jetzt unter dem Aspekt ist Sozialpädagogik die Bindung an Personen, deren Lebensverläufe und deren Lebensverläufe beziehungsweise biografischen Gesamtkontexte. Also das ist so wirklich dieses Gewordensein des Menschen mit betrachten. Und soziologisch ist es die Einbettung vor allen Dingen in historisch-gesellschaftliche Kontexte, da sich ja auch die Lebensalter stark verändert haben. Beide sind sehr unterschiedlich, aber verweisen immer wieder aufeinander. Und das ist genau das Spannende hier. Und dann kommen wir zum ersten Punkt, nämlich zur Einordnung in den Lebenslagenkontext. Also über die Lebenslagen bleiben auch so diese sozialen Ungleichheiten oder die Segmentierung auch der sozialen Ungleichheiten bestehen. Das bedeutet quasi, dass wenn ich Ungleichheiten beispielsweise Bildungsungleichheit in der Grundschule erfahren habe, dann wirkt sich das auf mein gesamtes späteres Leben aus. Ne? Das sorgt dafür, in welches Schulsystem ich nach der Grundschule gehe. Dieses Schulsystem setzt ziemlich harte Grenzen und Barrieren, was ich danach an Ausbildung oder Studium machen kann und was ich dann auch letztendlich arbeiten werde oder eben auch einfach gar nicht arbeiten werde, was ja auch immer mehr Menschen passiert.
Wie viel Prozent waren es nochmal? Gehen denselben Bildungsweg wie die Eltern? Ich glaube 70, oder?
Ich glaube, es waren sogar noch mehr, also
Waren
weit
sogar noch
mehr,
mehr.
wenn ich mich richtig erinnere. Das haben wir, glaube ich, im ersten Semester haben wir in der Folge zur
Ja.
Bildungspolitik haben wir das, glaube ich, da eine Studie angeguckt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Genau.
Und die Strukturen sozialer Ungleichheiten spiegeln sich in den jeweiligen Lebensaltern wieder und werden reproduziert. Ja, also dadurch, wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen, in der Grundschule, habe ich halt zum Beispiel in meiner Familie, sind wir jetzt nicht gerade die Familie, wo viel gelesen wird, wo ein fettes Bücherregal steht und was weiß ich nicht alles. Und dann komme ich natürlich schon mit Nachteilen gegenüber anderen Kindern in diese Grundschule. Und das wird da auch zum Beispiel von Lehrkräften wird das reproduziert. Na, da wird großflächig wenig eingegangen. Das wird dann halt einfach so gesehen, dass halt manche besser sind und manche schlechter. Und die besser sind, gehen dann aufs Gymnasium und die schlechter sind, auf die Gesamtschule sozusagen, Hauptschule, was auch immer. Und dadurch wird das auch im Lebensalter jeweils wieder reproduziert. Und auch wenn die dann erwachsen sind, vielleicht keine Arbeit haben oder wirklich nur einen Niedriglohnjob haben, Kinder kriegen, die dann wieder in die Grundschule kommen, ist es halt einfach leider so, dass es auch damit wieder reproduziert wird.
Und so kommen dann diese 70% plus zustande.
Genau.
Das ist das große Problem hier.
Genau, aber soweit ist es uns ja alles eigentlich schon bekannt.
Ja.
Jetzt kommt die Einordnung in den Gender-Kontext. Das ist auch eine spannende Geschichte, denn die Geschlechterkonstruktionen sind auch in den Lebensalterperspektiven wirksam. Also das jeweilige Lebensalter wird ja individuell nach der Geschlechtsgruppe Zuschreibung quasi auch erlebt. Das wird ja auch anders erfahren einfach, ne? Also in der Pubertät ist es, glaube ich, mit am krassesten, welchem Geschlecht zugeordnet bist. Das ist halt sehr verschieden. Welche externen Erwartungen und Zugeständnisse auch gemacht werden, ne? Erwartungen an Rollenbilder, die auch ans Geschlecht gebunden sind und vor allen Dingen dann auch die Zugeständnisse, wenn man sich sowas anguckt wie, ja, die Jungs, die raufen sich schon mal auf dem Schulhof oder sowas, ne? Wenn Mädchen das machen, geht das überhaupt nicht. So, um diese Stereotype aufzuzeigen. Und wie die für das jeweilige Lebensalter typischen Herausforderungen bewältigt werden, ist ja auch sehr verschieden. Ne? Also was auch immer das ist, ob das im familiären Kontext ist oder im schulischen oder in der Peer Group, das ist alles sehr, sehr geschlechterabhängig auch.
Kann ich dann später nochmal drauf eingehen, weil das lässt sich super verknüpfen mit einer Theorie von Bönig. Genau.
Voll gut. Genau, also Lebensalter ist ja auch böhnisch Thema einfach. Ne? Also Lebensalter hat er sehr,
Absolut.
sehr viel geschrieben. Genau, und hier unter dem Punkt Begriff, unser letzter Unterpunkt ist die Einteilung in bestimmte Abschnitte. Auch das ist uns eigentlich schon klar aus den psychosozialen Entwicklungsstufen. Es gibt ja halt die Kind, also hier ganz grob die Kindheit, die Jugend und das Erwachsenenalter. Und das Erwachsenenalter lässt sich dann natürlich auch nochmal weiter differenzieren. Aber da wollen wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil unser Fokus liegt auf Kindheit und Jugend. Genau, kommen wir zu Punkt 2, Kindheit als Lebenslage. Also jetzt haben wir den ersten Punkt, die Kindheit. Was ist da der Grundgedanke? Erstmal dieses, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Ich weiß schon gar nicht mehr, von wem das war. Irgendein Klassiker. Vielleicht
Auf jeden
findest du es
Fall.
nebenbei, Johannes.
Ich will mal gucken, ja.
Und genau, da geht es halt darum, dass Kindheit ist halt was Eigenes. Quasi, das ist nicht, die haben nicht die gleichen Anforderungen wie Erwachsene und das sollten auch nicht an die Erwartungen herangetragen werden, wie an Erwachsene zum Beispiel, dass sie möglichst schnell Aufgaben im Haushalt übernehmen oder sowas. Das ist halt einfach nicht mehr der Gedanke, der es mal war. Und da gab es dann die Entwicklung aus dem Bürgertum heraus, dass die Kindheit als gesellschaftlich zu realisierendes Projekt angenommen wird. Also sowohl die Familie, aber auch staatliche Institutionen einigen sich darauf, okay, Kindheit ist eine Phase, die wir irgendwie gestalten müssen und der wir auch irgendwo Möglichkeiten geben müssen. Und später auch gleich nochmal zu, aber beispielsweise sowas wie eine Kita, dass sowas entsteht, das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist deswegen passiert, weil man gesagt hat, okay, es gibt ja einfach gesellschaftliche Bedingungen und Kindheit hat bestimmten Fokus, bestimmte Entwicklungen und die werden hier institutionell auch begleitet und ermöglicht. Und Kindheit, ja, Johannes?
Ich habe es jetzt irgendwie im Zusammenhang mit Fröbel gefunden, weiß
Hm.
jetzt aber nicht, ob es wirklich ein Zitat von ihm ist, aber ja, hat es jetzt irgendwie da einen Zusammenhang, ja, ist es aufgeploppt. Wer es nochmal nachprüfen will, kann es ja machen.
Wirklich? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es jemand anders war, tatsächlich vor Fröbel noch. Aber genau erinnere ich mich auch nicht. Und Kindheit wird so als eigenständiger, soziokultureller und pädagogischer Raum verstanden. Ne? Also, wie ich schon gesagt habe, eigene Anforderungen, eigene Entwicklung. Und das wird auch gesellschaftlich getragen. Heute, wie ist Kindheit als Lebenslage heute? Es hat sich sehr viel verändert, dass sich ja auch die Gesellschaft sehr schnell weiterentwickelt. Zum Beispiel sind Kinder ganz neuen Gefährdungen ausgesetzt in ihrem Alltag, zum Beispiel der Straßenverkehr. Beim Weg in die Schule ist einfach der Straßenverkehr anders, als er vor circa 100 Jahren war, sagen wir mal. Da war es jetzt noch nicht besonders gefährlich, eine Straße lang zu gehen, aber heute brauchst du einfach ganz viel, du musst ganz viel Regeln schon kennen. Du brauchst verschiedene Verhaltensweisen, die auch am besten schon automatisiert sein sollten. Das muss wirklich geübt werden, dieser Weg in die Schule. Das ist halt einfach eine Gefahr, die da ist. Auch durch die gewaltigen Städte, die wir mittlerweile haben, so diese Anonymisierung von Personen, ne? Es kann halt immer, Personen können halt einfach auch einem Kind schaden. Einfach weil es möglich ist, weil einfach so viele Menschen überall sind, dass sowas auch mal untergeht. Kinder werden heute stärker bewacht, auch genau wegen sowas, dass halt neue Gefährdungen da sind. Das bedeutet, dass sie weniger Zeit zur autonomen Beschäftigung haben. Also, dass sie gar nicht mehr dieses, naja, macht mal euer Ding. So, das ist irgendwie nicht mehr so. Also, es wird schon auch eingeengt. Dann ist auch das Armutsrisiko gestiegen. Es gibt viel mehr Kinder in prekären Verhältnissen, die halt mit Eltern leben, die in einem finanziellen Risiko oder in einer finanziellen Risikosituation sich einfach befinden. Und Kindheit bewegt sich dann heute in so einem Spannungsfeld von Erziehung, Betreuung, Bildung auf der einen Seite und dem Eigenleben auf der anderen Seite. Na, also Eltern wollen erziehen, und betreuen auch so viel wie möglich, wollen auch, dass die Kinder möglichst gebildet sind. Aber die Kinder haben ja auch so ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Lerntempi, ihre eigenen, einfach die Eigenheiten, auch die Persönlichkeiten, die sich dann auch eher erst entwickeln. Und da gibt es halt so ein Spannungsverhältnis, weil so dieses Kinder loslassen und auch mal machen lassen, wird immer schwieriger. Ist auch verständlich, weil einfach überall diese Gefahren da sind. Also ich glaube, da gibt es so viel, auch diese Unterhaltung, ja, früher haben wir das so und so gemacht, da hat das auch keinen gestört und das haben wir auch alle überlebt und so. Das mag ja richtig sein, aber wie gesagt, sind halt einfach neue Gefährdungen dazugekommen und das nicht gerade wenige. Kinder haben Rechte. Das ist auch gar nicht selbstverständlich. Auch wir halten immer vieles für selbstverständlich, aber ist es auch gar nicht. Zum Beispiel sind ja die Kinderrechte auch noch gar nicht in unserem Grundgesetz niedergeschrieben. Das steht jetzt im Koalitionsvertrag aktuell drin, dass das gemacht werden soll. Ob es gemacht wird, wir lassen uns überraschen, wie bei allem, was da drin steht. Aber genau, Kinder haben Rechte. Erstmal so ganz grob. Es gibt die Kinderrechtscharta. Zeit und Raum für Entwicklung wird anerkannt. Das klingt jetzt erstmal wie ein Kontrast zu dem, dass sie keine Zeit zur autonomen Beschäftigung haben. Aber genau das wurde ja dann schon wieder erkannt. Und genau darauf wird reagiert, dass halt wirklich das eingeplant wird, dass Kinder ihre Freizeit auch haben, um ihre Kreativität auch auszubilden. Das ist auch wieder so dieses, es geht halt trotzdem immer um Verwertung. Also so sehe ich das, ne?
Ja,
Es geht trotzdem darum,
und
Kreativität auszubilden, um das dann wieder
genau,
irgendwas daraus
ja.
machen zu können.
Diese
Und wenn,
Entwicklungsperspektive. Ich biete ihnen
genau.
das an, damit sie sich entwickeln können, um halt später düdüdü zu sein.
Genau. Und ja, auch mal die Kinder unbeaufsichtigt lassen, aber halt nicht, weil es natürlich ist, sondern dass gezielt Kinder
Ja.
unbeaufsichtigt werden. Also es ist halt, verschiebt sich halt alles so, ne? Es muss wieder ein bisschen wie neu erlernt werden und auch so dieses Vertrauen in die Kinder, dass sie auch mal ein paar Schritte alleine gehen können. Und Kindheit ist nicht nur auf die Familie begrenzt. Das muss man halt auch im Gegensatz zur Vergangenheit sehen. Es gibt ganz viele externe Strukturen, ganz viele Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, ne? Kita, Schule, Hort, all das sind Institutionen, die für die Kindheit, also für das Lebensalter Kindheit und dann auch Jugend natürlich, weil wir sind jetzt erstmal in der Kindheit, dafür da sind. Und deswegen ist Kindheit nicht nur in der Familie mehr ein Thema, so wie es früher mal war. Ja, das Kind war in der Familie, bis es irgendwann arbeiten kann. Und wenn es arbeiten kann, dann hat man es auch mal gesehen, sozusagen. Genau. Ja, das ist jetzt so vor allen Dingen der Fokus von heute, wenn man es so mit den, naja, vielleicht letzten 100 Jahren, denke ich mal, so 100, 200 Jahren vergleicht. Und Johannes hat da noch ein bisschen Kritik zu ausgearbeitet.
Genau, also es gibt da in gewisser Art und Weise auch zu diesem heutigen Verständnis von Kindheit eine Kritik, da man viel auf den Fokus auf dieses Entwicklungsalter setzt. Also jetzt auch super anknüpfbar an das, was du vor uns meintest, Robert, dass quasi dieses unbeaufsichtigt Lassen ja immer mit einem gewissen Zweck verbunden ist. Und ja, somit hat man das Gefühl, oder es ist, also, oder nicht das Gefühl, aber es ist quasi so, dass die Kinder, oder anders, der Standpunkt ist so, dass die Kinder in die Gesellschaft hinein wachsen sollen. Aber dabei ist es so, dass sie von Anfang an in der Gesellschaft sind. Das heißt, man hat auch institutionelle Einflüsse, wie beispielsweise sich in Aushandlung von Konflikten unter Gleichaltrigen zeigen, die dann, wo zum Beispiel Migrationskonflikte oder Geschlechterhierarchien genauso mit reinpassen oder genauso mit rein einfließen können. Und ja, das sollte man halt mit beachten, dass die halt quasi nicht sozialisiert werden. Also sie werden sozialisiert, aber dadurch, dass sie halt in schon fertig sozialisierten Institutionen quasi sind, halt in Einflüssen unterworfen, die halt Ungleichheiten auch befeuern können. Und das sollte man immer reflektieren und auch mit in diese Thematik mit integrieren. Genau, um halt den ganzen.
Spannender Gedanke, ne? Dass ja,
Ja.
ja, die sind ja schon von Anfang an in der Gesellschaft. Und wenn es nur die Kindergrippe ist, dann ist
Ja.
da ja schon, sind da ja schon Normen und Werte, die einfach verfestigt sind. Oh, ne? Das ist spannend. Und da hat man ja dann schon, genau wie es halt, wie du halt gerade gesagt hast, ne? Migrationskonflikte hat man da. Da hast du schon rassistische Diskriminierung einfach. In der Kindergrippe fängt das ja an, weil das ja in die Institution selber mit reinfließt und da auch verankert ist.
Ja.
Spannend.
Super.
Genau, ja,
Machst
das
du
zur Kindheit quasi schon, ne? Relativ kurz
gut?
gehalten, weil ich glaube, für uns alle spannender ist auch die Jugend als Lebenslage. Und da gehen wir jetzt ein bisschen intensiver drauf ein. Also erstmal wieder zum Grundgedanken. Jugend als gesellschaftlich eingerichtete, eigenständige Lebensphase ist noch gar nicht so alt. Denn zwischen Kindheit und Erwachsenen gab es die meisten tausende Jahre unserer Menschheitsgeschichte gar keine Phase. So diese Jugendphase, die ist komplett neu. Die war halt einfach vorher nicht da. Ne? Man war halt irgendwie Kind und dann hat man, konnte man dann irgendwann auf dem Feld mithelfen, sozusagen. Wenn man jetzt Junge war, na, hat man damit geerntet und dies und das. Und dann war man quasi fließend irgendwann erwachsen.
Der
Und
Junge
hat
muss ein
halt,
Mann werden. Der muss mal auf dem
genau.
Feld ackern. Dann geht es mal richtig los.
Ja.
Ja.
Und deswegen muss man Jugend auch so als historisch-gesellschaftliche Dimension sehen. Das ist halt was sehr Neues. Und das entwickelt sich immer noch. Es ist ja auch also ich empfinde das zum Beispiel so, dass auch gar nicht dieses, so ein Verständnis ist oft noch gar nicht da für die Jugendphase. Na, dass man auch die Jugend einfach so Bewältigung hat oder auch Grenzen austesten, Identitätsbildung, Rollen ausprobieren, sowas alles, dass das oft gar nicht anerkannt wird, dass das wirklich wichtig ist und auch zugestanden werden muss.
Ja.
Und das, genau, und dieses Entstehen der Jugend ist ja auch aus der industriellen Arbeitsteilung so ein bisschen rausgekommen. Das ist erstmal ein bisschen komisch, finde ich. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, wie es gemeint ist. Also die Jugend als Funktion der modernen industriellen Arbeitsteilung. Als es dann in der Industrialisierung dann diese Fabriken gab und da einfach auch verschiedene Arbeiten erledigt werden mussten, wurde ja auch so erkannt, okay, wir brauchen einfach Leute, die darauf spezialisiert sind, wir brauchen Leute, die darauf spezialisiert sind, wir brauchen welche für die Leitungsebene, brauchen auch vielleicht sowas wie ein Management so ein bisschen. Oder es werden auch Studien am Arbeitsplatz gemacht, wie man, gab es ja dann auch, wie zum Beispiel auch mit Lichtverhältnissen irgendwie die Arbeitsmoral gestärkt wird und all sowas. Und diese Qualifikationen, die müssen ja irgendwo herkommen und die müssen ja auch irgendwann erworben werden. Und dafür war dann die Jugend da. Das bedeutet, die Jugend ist in Ausbildung. Sie steht der Gesellschaft nicht als Arbeitskraft zur Verfügung. Daher kommt auch der Begriff, auf den wir später noch eingehen, der Separation. Die sind separat, außerhalb des Arbeitsmarktes. Und wie gesagt, das war vorher nicht so. Das ist was ganz Neues gewesen, dass da einfach eine Lebensphase ist, in der nicht gearbeitet wird, in der man aber auch nicht Kind ist. Und die fertig ausgebildeten Menschen, die haben ja dann eine viel höhere Qualifikation und die wurde auch gebraucht, wie ich gerade erklärt habe. Und dadurch, dass es diese Jugendphase gab, in der nicht gearbeitet wurde, konnten erstmalig auch sowas wie Jugendkulturen entstehen. Auch sowas wie Szenen, Jugendszenen beispielsweise. Gab es ja vorher alles gar nicht, woher auch. Und ja, auch dieser Begriff der Freizeit, auch der Freizeitgestaltung und sowas.
Ja.
Das ist ja auch, hat sich ja auch mit der Jugendkultur, also mit der Jugendphase erst auch später entwickelt. Also ich finde es super spannend. Und Also bevor wir das thematisiert haben, war mir das auch gar nicht klar, dass diese Jugendphase noch gar nicht so alt ist. Weiß nicht, wie war das bei dir, Johannes? Hattest du das auf dem Schirm?
Hat mich auch sehr überrascht tatsächlich. Und auch so weniger nicht so wie bei der Kindheit heraus, dass man halt erkannt hat, ja, es ist auch eine eigene Lebensphase mit eigenen Bedürfnissen. Und es ist quasi nicht wie kleine Erwachsene behandelt werden, sondern halt so wirklich eigentlich nur aus dieser Verwertbarkeit heraus, dass man die halt später wieder in den Arbeitsmarkt integriert, um somit quasi, ja, Profit zu machen. Das ist
Ja.
schon ziemlich heavy, hat aber, wie du jetzt gemeint hast, dazu beigetragen, dass halt Szene und sowas entstanden ist, was halt eine coole Sache ist. Und deswegen waren früher, glaube ich, auch die ganzen Jugendbewegungen alle geeinter als heute. Und warum das halt nicht so ist, das erkläre ich euch dann nach dem Punkt.
Ja, cool.
Erstmal Werbung.
Der Teaser für in 3 Minuten. Genau. Und jetzt kommen dieser Begriff, den ich meinte, der Mechanismus von Separation, ne? Die Jugend ist separat und der Reintegration. Denn sie werden ja dann wieder in die Gesellschaft integriert mit ihrer Qualifikation. Also zumindest ist das der Gedanke, ne? Also wir sind immer noch beim Grundgedanken. Das ist der Grundgedanke. Die Jugend wird separiert, wird qualifiziert und dann reintegriert. Und das ist möglich durch dieses Moratorium oder auch das Moratorium der Jugend. Moratorium bedeutet quasi Aufschieben. Und hier geht es um das Aufschieben des Erwachsenenalters. Das ist nach hinten verlagert, damit diese Jugendphase dazwischen Platz hat. Die Jugend ist also eine eigenständige Lebensphase, die durch bestimmte Bewältigungsherausforderungen und Bewältigungszwänge gekennzeichnet ist. Ist auch wichtig, einmal sind es natürlich ganz eigene Herausforderungen, neue Herausforderungen, die es vorher so noch gar nicht gab. Und auch die Zwänge, die damit einhergehen. Zum Beispiel innerhalb der Schule haben wir ganz krasse Bewältigungszwänge. Haben wir uns schon so viel drüber unterhalten, vor allen Dingen, was wir daran alles schlecht finden und was sich alles ändern müsste. Auch innerhalb von Szenen. Es gibt so viele verschiedene Jugendszenen. Also irre, ich bin selber, wo ich aufgewachsen bin, war, ich glaube, meine erste Szene, könnte man sagen, so die Skater-In-Szene. Und da das ja auch schon eher so linkspolitisch ganz, ganz natürlicherweise angelegt ist, ging es dann auch so in die Punk-Szene und dann gab es noch viele Szenen, die darauf gefolgt haben. Und das sind eigene Welten. Ja, das sind wirklich ganz eigene Welten und die sind erst entstanden. Und das sind krasse verschiedene Bewältigungsherausforderungen und aber auch szenebedingte Zwänge. Na, man hat sowas wie Normen und Regeln, denen man sich zu unterwerfen hat, wenn man zu einer Szene gehören will. Und auch die Identitätsbildung, mit dem man ja auch, ne, gefühlt immer mehr allein gelassen wird und das immer mehr eigene Verantwortung ist, wo man aber auch noch mal drauf zurückkommen dann, das sind halt einfach ganz, ganz krasse Herausforderungen. Genau, so viel zum Grundgedanken. Und jetzt legt Johannes richtig los und geht tief rein in die Jugend.
Versuch's zumindest. Und zwar, also heute ist der Begriff der Entgrenzung halt ziemlich, ziemlich dominant in der Thematik Lebensalter Jugend. Denn wir haben eine Entgrenzung von Jugend im Kontext des Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft. Das heißt, Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft, wir haben eine krasse Technologisierung, wir sind nicht mehr angewiesen auf die Arbeit wirklich aller. Es ist quasi auch diese Integration, die quasi nach der Separation kommen soll, das ist ziemlich, quasi ziemlich ungewiss. Und somit kann man sagen, wir sind in einem Spannungsverhältnis von so einer wirklich strukturell bedingten Risikolage. Das heißt, man ja, muss sich in gewisser Art und Weise so auf den Staat verlassen können, wenn beispielsweise die ja, Integration nach der Separation nicht gewährleistet ist. Und man ist halt auch quasi ein bisschen ausgeliefert, wenn es keinen Bedarf von Berufen mehr gibt. Also was machst du? Also es gibt, klar gibt es viele Hilfemaßnahmen, aber im Endeffekt bist du dann sehr auf den Staat und an diese Hilfemaßnahmen auch angewiesen. Dann
Die man
gibt es
sich ja
eine.
eben, ja, sorry, auf die man sich halt
Alles.
eben nicht mehr verlassen kann. Das ist ja gerade diese
Ach so,
strukturelle
ja, stimmt.
Risikolage, ne? Dass man sich halt nicht darauf verlassen kann, okay, ich habe hier meine Ausbildung und danach habe ich da meinen Beruf und das ist meine Integration in die Gesellschaft, so simple as it is quasi. Ne? Ganz einfach und muss mir da jetzt nicht groß Gedanken machen. Das kann der Staat nicht mehr leisten, diese Sicherheit.
Genau, dann haben wir diese Kultur der Arbeitsgesellschaft. weiß gerade nicht mehr ganz genau, aber halt so dieses generelle, ja, wer viel leistet, der schafft auch viel im Sinne. Ja, wenn du nur hart genug arbeitest, dann erreichst du alles. Und das ist dann auch so ein bisschen der Übergang zum Neoliberalismus, von wegen, du hast quasi alle Möglichkeiten der Welt, so, du hast alles in der Hand, und musst dich quasi nur richtig anstrengen, um es zu erreichen, was ja komplett der Realität entgegen ist. Genau, und das zeigt sich sehr in diesem Spannungsverhältnis, in dem man sich in der Pubertät befindet. Denn eigentlich ist es so, dass dann langsam diese Abspaltung von der Familie beginnt und vonstatten geht. Aber heute bekommt das ein bisschen eine neue Bedeutung, denn man hat eine länger anhaltende Bindung, also eine Bindung an die Eltern, falls dieser soziale Rückhalt da ist, weil man ihn einfach braucht in der Bewältigung dieser verlängerten Übergänge. Das heißt, das ist jetzt auch laut Bönig, also eigentlich ist man ja als junger Mensch eher kritisch oder narzisstisch gegenüber der Gesellschaft. Also ja, hinterfragt vieles und ist dann auch immer so ein bisschen, na, was soll denn das alles? Ist da eh alles scheiße. Aber die Realität ist, dass wir durch diesen enormen Leistungsdruck, den halt viele SchülerInnen heute ausgesetzt sind und diesen frühen Präsentsein von, ja, ist jetzt das, was ich hier mache für meine Biografie, auch wirklich zutrefflich? Ist jetzt der Kurs, den ich in der 8. Klasse wähle, auch wirklich gut für meinen Abschluss, den ich dann mache, um dann das und das zu machen? Das ist halt jetzt heute Realität. Und das heißt, die Kids, ich nenne sie jetzt wirklich bewusst Kids, weil das schon sehr, sehr früh beginnt, so quasi schon in der mittleren Kindheit bis Anfang Jugendphase, dass quasi diese Menschen früh diese erwerbsbezogene Erwachsenenphase übernehmen. Und somit unter einem extremen Druck stehen. Das heißt, wir haben auch innerhalb der Peers, also der Gruppe, oder du wolltest noch was anmerken?
Da fällt mir ein, gerade weil du auch Kids gesagt hast, mir das
Ja.
allein diese Frage schon in der Grundschule, was willst du denn mal werden? Das zeigt nochmal so krass diese
Ja.
einerseits diese Entgrenzung, dass alles irgendwie angeblich möglich ist und
Ja.
andererseits aber auch diese Freisetzung, na, du musst das ja auch wissen, worauf du
Ja.
hinarbeitest, ne? Das sind diese Begriffe Entgrenzung, Freisetzung, die sind so zentral. Und kommen immer wieder. Und ich finde, da ist es jetzt super schön nochmal dran. Halt in der Kindheit
Ja.
quasi musst du dich am besten schon festlegen, was du mal machst später.
Ja. Was willst du denn mal werden? Ey, ich weiß nicht, ich habe gerade gelernt, wie man läuft. Ich weiß
Hey Läufer.
Oh Mann, ja. Und genau, und dann hast du halt deine Peers, deine Gruppe oder dein laut Bönig Milieu und probierst da halt quasi deine soziokulturelle Selbstständigkeit auszuüben, die halt in der Gesellschaft nicht funktioniert. Du hast quasi, bist so unter diesem Druck die ganze Zeit, dass du halt ja diese Selbstständigkeit probierst in deiner Gruppe zu finden. Wenn du jetzt nach Bönig gehen willst, ist es halt ganz stark so diese Suche auch nach Handlungsfähigkeit. Das heißt, wir suchen uns jetzt in Bezug auf auch, ich nenne es jetzt mal entgrenzte Jugendliche, also Jugendliche, die vielleicht in so einen kleinen Sog des Scheiterns geraten sind und halt keine Handlungsfähigkeit innerhalb dieser Bildungsstrukturen finden, dass die sich dann in Milieus verlieren, wo sie genau diese Handlungsfähigkeit finden. Und da ist halt dieser schmale Grat zwischen Jugendlichen experimentieren und Kriminalität und Gewalt sehr, sehr eng. Und das ist dann dieses sozial desintegrative Verhalten, was sich dann halt nach dieser Suche nach Handlungsfähigkeit begründet. Jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch böhnisch, aber es ist bestimmt auch interessant. Das heißt, hier geht es nochmal weiter. Wir haben seit den 1990er Jahren verstärkten Strukturwandel in diese Arbeitsgesellschaft hinein, von der Arbeitsgesellschaft, und das rückt in die Jugendphase hinein. Auch so ab den 80ern, wir haben kein Angewiesensein von Arbeitskraft aller mehr. Das ist so dieser Mythos der Vollbeschäftigung. Du hast ganz viele Berufe, wo langsam die Bedarfe quasi aussterben, einfach weil es auch, sag jetzt mal, einen Roboter gibt, der es macht. Und das ist halt Realität. Und somit haben wir halt gleichzeitig eine ganz krasse Bildungsmobilisierung. Das heißt, Bildung ist das Nonplusultra in unserer Gesellschaft, aber dadurch entsteht halt ein absoluter sozialer Bildungsdruck. Man kann sagen, dass SchülerInnen schon ganz, ganz früh Schulmanagement betreiben. Das, was ich vorhin meinte, so, ja, passt der passt der Kurs, den ich gerade belege oder den, für den ich mich jetzt entscheide, passt der dann mit rein? So, oder vielleicht erinnern sich so ein paar, die noch im Abi waren, so, wenn man dann irgendwann ein Fach abgewählt hat und sich dann, ich dann teilweise Menschen in meinem Umfeld hatte und ich halt auch die Überlegung hatte, ja, wählst du jetzt das ab, wo du die beste Note hast, weil das steht ja dann auf deinem Zeugnis drauf und nicht, weißt du, so dadurch, dass du die beste Note hast, ist es ja scheinbar das, was dir am besten liegt, aber das wählst du dann quasi ab und machst damit nicht weiter, einfach weil diese Zahl dann auf dem Zeugnis steht. Das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel für diese Entgrenzung eigentlich von diesem Experimentieren, was man ja eigentlich auch in der Jugend erreichen will. Und aus dem Bönig und Funke Text ist so ein super toller Satz: Ich muss mich früh um mich selbst und die Einlösung meiner Lebenszeit kümmern. Und die Einlösung meiner Lebenszeit ist halt nie, dass ich irgendwie Glück finde und dann wirklich das finde, was ich will, sondern es geht darum, dass ich halt in diese Erwerbsbezogenheit reinwachse und da halt auch wirklich am besten schön leistungsfähig bleibe. Deswegen wird auch ganz wenig über so Sachen wie ja, Schulschwänzen oder generell psychosoziale Probleme während der Schulzeit auch gesprochen, weil das auch wieder dieses Hineinragen der Erwerbsgesellschaft ist, weil das ja Thematisierung von psychosozialen Problemen oder von generell psychischen Problemen ja Arbeitsunfähigkeit suggerieren könnte. Und das ist dann das, worüber dann auch nicht gesprochen wird, weil dieses gesamte Schulsystem auf diesen Leistungsdruck ausgebaut ist. Das heißt, dieser Bildungsoptimismus weicht Ungewissheit. Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wir dann in die Arbeitswelt integriert werden, weil wir einfach gar nicht wissen, ob unser Job dann auch in dieser Zeit überhaupt noch gültig ist oder ob wir es überhaupt genug sind, um das wirklich zu schaffen. Das heißt, wir haben eine Erosion der Jugend als Experimentierphase. Das geht nicht mal darum, sich auszuprobieren. Genau.
Ja, schön, den Begriff der Erosion hier. Das ist ja wirklich, dass einem wirklich der Boden unter den Füßen wegbröckelt,
Ja.
sozusagen. Und so ist es auch wirklich. Und ich wollte nochmal als Beispiel reinbringen mit diesem Leistungsdruck und auch dieses Schulmanagement, was du reingebracht hast, ne? Allein, wenn ich beim Akkreditierungsrat mal gucke, wenn ich einfach mal nach Studiengängen suche, dann kriege ich 14.600 Treffer. So, wie soll ich da die Entscheidung fällen? Wie soll ich denn das machen eigentlich? Ne? Weil ich kann ja nie auf dem Schirm haben, was es alles gibt, weil es einfach viel zu viel gibt. Und das wird vollkommen als Jugendlicher mir selbst überlassen.
Genau. Und das ist auch so dieses, wir sind ständig in diesem Konflikt zwischen Arbeitswelt, Lernen, Privatleben. So, was ist denn jetzt eigentlich wichtig? So, konzentriere ich jetzt mich mal auf mein Privatleben? Ach nee, dann kann ich nie für die Klausur lernen. Ich muss ja eine 1 schaffen, damit ich dann auf 1,5 stehe, um noch das und das studieren zu können. Und das in der 7., 8. Klasse. Das ist wirklich verrückt. Und das heißt, heute ist es so, wir haben verstärkte psychosoziale Bewältigungsprobleme durch eine frühzeitige Individualisierung. Wir haben eine Entstandardisierung des Lebenslaufes, also wir haben quasi nicht mehr diese klassischen Lebensverläufe. Ich mache jetzt eine Ausbildung und dann kann ich das auch arbeiten und dann passt das. Prekarisierung der Lebensverhältnisse, wird alles viel unsicherer. Steigende soziale Ungleichheit, klar verfestigt sich das. Wenn ich einmal in diesem, wie du schon gemeint hast, ganz am Anfang, Robert, in diesem Sog drin bin, quasi das ja, Sog des Scheiterns tatsächlich. Wenn ich einmal mich entgrenze von dieser Bildungsjugend, ist immer auch dieser Konflikt zwischen Bildungsjugend und die, die mal irgendeine Situation mal gescheitert sind und dann auch in der Schule dieses Stigma aufgekriegt, oder nicht mal in der Schule, sondern generell in der Gesellschaft dieses Stigma aufgedrückt kriegen. Ja, bist sitzen geblieben. Ja, du hast wiederholt, du weißt nicht, hast das Gymnasium abgebrochen. Das sind alles Stigmata, die dich durch deine Biografie immer begleiten werden. Und das ist ein dickes Problem. Wir haben ja, ambivalente Selbstentwicklungs- und Integrationsprozesse. Und ganz wichtig, eine oft ausgeblendete Dimension ist die Ausgrenzung und Stigmatisierung von Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn du schon von Anfang an eine sprachliche Barriere hast, wenn du von Anfang an kämpfen musst, um quasi mitzukommen, einfach weil du nicht die Sprache nicht richtig kennst, und dann wird deine Schulleistung entwertet. Und das ist ganz, ganz enorm im Bildungssystem. Genau. Und dann kommst du halt ganz früh in diesen Sog des Scheiterns rein, und ja, es gibt keinen von Tellerwäscher zum Millionär. Es ist einfach so. Dann bist du einfach, bleibst, also ganz böse gesagt, bleibst einfach der Tellerwäscher, weil du von Anfang
Wobei
an
es ja
Tellerwäscher warst.
vollkommen egal ist, wie du jetzt diese biologischen Fachbegriffe ob du die gebrochen Deutsch oder fließend Deutsch aussprichst, ne? Das
Ja.
ändert ja eigentlich nichts daran, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wobei
Ja.
natürlich dieses System auch nochmal zu kritisieren ist, dann sowas zu prüfen. Aber na, das wird halt aber gemacht, weil wir ja auch so geprägt sind, dass das damit einhergeht, dass jemand weniger schlau ist. Na, wenn halt die Sprache nicht fließend gesprochen wird. Das ist so eine
Ja.
Connection irgendwie, so ein Vorurteil. Und ja, das.
Vorlesen in der Schule. Gibt eine Note aufs Vorlesen.
Ja.
Bist du Betonung, Ausdruck. Oh, bist das gleich dein Stigmata? Ja, du kannst es ja eh nicht, anstatt
Ja.
es zu fördern.
Das
Das ist
ist
wirklich
genau so.
fürchterlich.
Aber dann heißt es trotzdem, dass oft Menschen mit Migrationshintergrund sich in der Theorie der deutschen Grammatik besser auskennen, als die Deutschen, die es tagtäglich verwenden. Ne? Das erfährt dann aber gar keine Wertschätzung. Das ist dann selbstverständlich, dass die das zu leisten haben. Und ja,
Ja.
das ist ganz schön krass, wenn man das mal alles wirklich so durchgeht.
Genau, wir sind jetzt ein bisschen ins Bildungssystem abgedriftet. Und eigentlich geht es um diese Lebensphase Jugend. Und nochmal zur Wiederholung, es soll ja eigentlich eine Experimentierphase sein. Es soll eigentlich eine Phase sein, ja, in der man diesen gesamten erwerbsbezogenen Zeug nicht ausgesetzt ist. Und da ist dieser Anlaufpunkt der Sozialpädagogik, dass ich quasi diese Bedürftigkeit nach diesem Experimentierraum biete, aber muss das auch ganz klar kritisch hinterfragen, denn das ist ein sehr kompensatorischer Ansatz. Das heißt, ich kompensiere quasi das mit meinen Projektangeboten, was die Gesellschaft eigentlich gar nicht hergibt. Und das heißt, es gibt grundlegend fehlende Voraussetzungen. Wir sind, also es gibt keine Sicherheit in der Gesellschaft, beispielsweise Gehalt, Wohnungsmarkt oder generell die Benachteiligungskontexte. Auch Leute, die solche sozialpädagogischen Projektarbeiten wahrnehmen, sind ja meistens sozial abgehängte Menschen oder Menschen, die dieses Stigmata das Leben lang verfolgt. Und jetzt kompensieren wir das in unseren Projekten, aber können halt quasi nicht sicherstellen, dass es halt auf der Ebene der Gesellschaft gewährleistet ist. Jo.
Ja, genau. Und um das nochmal richtig trennscharf zu machen, also es ist jetzt nicht die Kritik daran, dass es diesen kompensatorischen Ansatz gibt, weil der ist eigentlich logisch in der Jugendhilfe, dass man halt den Schutz und die Begleitung in dieser krassen Experimentierphase bieten kann, in der das halt, also dadurch, dass es eine Experimentierphase ist, dass es das halt ganz wenig gibt. Aber wenn das in der Realität gar nicht wiederzufinden ist, dieser Schutz und diese Sicherheit, dann kann ich darauf auch nicht so richtig hinarbeiten, ne? Wenn es halt nicht klar ist, ob mein Klient eine Wohnung kriegt, dann kann ich auch diese Sicherheit in der sozialen Arbeit dieser Person auch nicht vermitteln. Und
Ja.
wenn das fehlt, dann fehlen halt die Voraussetzungen für diesen Ansatz in der Jugendhilfe. Und das ist halt das eigentliche Problem.
Genau, das heißt, wir müssen eine Veränderung anstreben, ganz klar. Und das heißt, wir müssen diese Benachteiligungskontexte thematisieren. Wir müssen verstärkt auf prekäre Lebensverhältnisse aufmerksam machen, müssen Methoden und Ansätze hinterfragen, und Jugendliche nicht mehr passungsfähig machen. Das ist so ein Punkt der kritischen sozialen Arbeit. Dass du ja auch quasi durch deine Hilfemaßnahmen, die ja auch immer einen staatlichen Auftrag haben, die Leute ja eigentlich gesellschaftsfähig machst, aber diese Gesellschaft ja eigentlich extrem erst diesen ganzen Druck oder diese ganzen Bewältigungsprobleme verursacht. Das heißt, es ist, ja, theoretisch müsstest du wirklich das gesamte System umkrempeln. Genau. Jetzt nochmal kurz noch mal zu Bönig. Also wir haben jetzt hier ein bisschen die Infragestellung, so diese oder die, diese ja, Reflexion dieser kompensatorischen Ansätze gesehen. Jetzt nach Bönig nochmal halt, warum wir das quasi machen, warum das auch so sinnvoll ist. Denn eigentlich ist ja ein Jugendmoratorium ein Experimentierraum. Das heißt, ja, die Jugend hat eine extreme Bedürftigkeit nach diesen Ding quasi, und das ist der Zugang der Sozialpädagogik. Das heißt, wir müssen wieder Jugend ermöglichen. Und da wir halt parallel dazu eine Flächenversiegelung haben, immer weniger Flächen für soziale Auslebung halt zur Verfügung stehen, müssen wir Raumangebote zur Verfügung stellen, beispielsweise mit Jugendhäusern, wo diese Suche nach einem Ort sozialer Unterstützung im Kontrast zu einer erwerbsbezogenen Realität halt stattfindet, oder im Kontext Schule, SchülerInnenclubs. Und darin sollte man Projektangebote bilden, wo quasi Selbstwert gefunden werden kann, außerhalb dieser erwerbsbezogenen Strukturen oder dieser Erwachsenengesellschaft. Das heißt, ich bin unabhängig von meinen Noten oder unabhängig von ja, meinem Durchschnitt was wert. Also heute sind bei mir paar SchülerInnen entgegengelaufen und ich habe nur so rausgehört, ich habe mich verbessert. Und ich, also so, es ist wirklich, anstatt, ich weiß nicht, das ist ein sehr subjektives Beispiel, aber es ist mir so im Kopf hängen geblieben, weil es halt genau dieses, ja, wer hat den Durchschnitt, wer ist so gut, das ist sehr früh präsent bei Jugendlichen. Wichtig ist, dass bei Sozialpädagogen immer die Zielgruppe, also nicht immer, aber oft die Zielgruppe sozial benachteiligt oder Abgehängte sind. Das heißt so dieses, was ich schon gemeint habe, dieses Experimentierverhalten, diese riskante Bewältigungslage, das ist sehr eng zusammen und somit auch ein Risikoverhalten sehr wahrscheinlich. Und somit ist auch Gewalt ein Symptom einer misslungenen Bewältigung und einem frühen Ausgesetztsein. Und mein Ziel ist quasi, diese Handlungsfähigkeit wiederherzustellen, vielleicht auch bei quasi Gewalt laut Böhnisch eine funktionierende Äquivalente zu bilden in Form von Projektarbeiten. Und ja, und das Handeln als Sozpads quasi in diesem Kontext halt den anderen Erwachsenen darstellen, ist auch ein Begriff von Böhnig. Das heißt, nicht der Erwachsene sein, der dich fragt, was willst denn du mal werden? Was ist denn mal dein Ziel? Arbeite doch mal auf dein Ziel hin. Wie kann denn das sein, dass du eine 3 in Mathe hast, wenn du mal Physik studieren willst oder irgendwas, dass du halt einfach der Mensch bist, der Raum für diese soziale Entfaltung gibt, die halt ganz, ganz wichtig ist. Genau.
Ja, und es sind funktionale Äquivalente, nicht funktionierende.
Jedes Mal, ne?
War schon öfter. Richtig gut. Weil das ist auch ein Begriff, den hat Böhnisch, der ist von Böhnisch halt, funktionale Äquivalente. Ja. Also hatten wir ja schon in der Böhnisch-Folge thematisiert. Ja, ist nochmal krass, ne? Also wie das auch alles miteinander zusammenhängt und was da auch immer Schule einfach für eine Bedeutung hat, ne? Wie intensiv Schule einen Impact hat auf diese Phase, wahrscheinlich mehr als alles andere. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, muss das sein, halt durch die ganze Jugendphase hindurch Schule zu haben? So, ist, glaube ich, eine legitime Frage.
Absolut.
Jo, gut, damit hätten wir die Lebensalter. Hätten wir durch. Genau, okay. Zumindest Kindheit und Jugend, das ist das, worauf wir uns auch bezogen haben in dem Modul. Und jetzt kommt der nächste große Punkt, die Familiensoziologie. Erstmal zum Begriff wieder. Familie kommt aus dem Französischen, la famille, la famille. Ich weiß nicht, kann kein Französisch. Haben wir jetzt, glaube ich, schon noch oft gelernt, dass ich das nicht kann. Und
ich wollte gerade sagen.
Und nach Böhnisch Funk ist Familie die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehreren aufeinander bezogenen Generationen, die zueinander in Eltern-Kind-Beziehung stehen. Relativ simpel, denke ich. Wenn wir hier einen ganz, ganz kurzen geschichtlichen Abriss, so ab der zweiten Hälfte 18. Jahrhundert gab es dann so dieses bürgerliche Familienmodell, ne, was wir alle so kennen, so, wir zwei Erwachsene und so im besten Fall zwei Kinder. Und auch diese Idee der Kernfamilie hat sich dann rausgebildet. Und das gab es dann als alleinige Form, also Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind, ne, so Verwandtschaft ersten Grades in dem Rahmen, da quasi eine Blase rundherum und das ist die Kernfamilie. Und selbst wenn das nicht die alleinige Form der Familie ist, ist es immer die zentrale Einheit der Familie. Das ist halt immer wichtig. Da, wo die Kinder sind und die dazugehörigen Eltern, das ist diese Kernfamilie. In der Familienforschung löst sich so zwar dieser traditionelle Familienbegriff auf, aber nur sehr langsam, weil er auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Da werden wir dann noch hinkommen. Und das Problem oder ein Problem in der Familienforschung ist auch diese statistische Gleichsetzung von Familie und Haushalt. Da haben wir auch in Sozialrecht haben wir das ganz viel behandelt, ne, mit Bedarfsgemeinschaft, Haushaltsgemeinschaft. Dass, ne, wenn zwei Personen in der Bedarfsgemeinschaft sind, dann kriegen quasi beide weniger Geld, weil ist ja logisch, wenn beide die gleiche Zahnpastatube benutzen, brauchen sie weniger Zahnpasta als alleine, ist ja klar. Und
Klar.
genau. Das bedeutet aber, dass nach Trennung und Scheidung diese komplexen Familienkonstellationen, die aus sowas entstehen, gar nicht mehr abgebildet werden, weil halt Familie und Haushalt einfach gleichgesetzt wird. Ne? Es ist, die leben zusammen in einem Haushalt und das wird dann auch als Familie begriffen, obwohl das nach der Selbstdefinition überhaupt nicht so sein muss. Und dadurch werden halt diese Familienwirklichkeiten, also wie Familien sich selbst definieren, von Familienbildern überlagert, die die Gesellschaft annimmt und von außen draufsetzt quasi. Auch im Gesetz, das Wort Familie ist ja auch klar definiert, auch wenn sich viele damit vielleicht gar nicht selber definieren würden. Es gibt so viele verschiedene Familienkonstellationen. Und ja, das ändert sich halt wirklich nur langsam. Das ist so in der Forschung ein bisschen das Problem, wo man da auch trennscharf arbeiten muss, auch in der Datenerhebung. Aber was sind jetzt soziologisch gesehen die Merkmale von Familie? Also es geht erstmal um eine persönliche Beziehung, ist klar. Ist eine Institution, hatten wir auch in der ersten Folge zur Soziologie. Was ist eine Institution? Ganz klar, Familie ist eine. Es existiert fort, auch ohne permanente persönliche Anwesenheit ihrer Mitglieder. Ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Wenn jetzt Oma und Opa nicht im Haus wohnen, dann sind die trotzdem Familie. Es gibt Riten, jede Familie hat ihre Riten. Wie feiern wir beispielsweise Weihnachten? Feiern wir überhaupt Weihnachten? Um jetzt mal beim Christlichen zu bleiben. Es basiert auf eine Zugehörigkeit, also man fühlt sich immer zugehörig einer Familie, basiert auf gemeinsam geteilten Normen und Werten, ist ja auch ganz klar, man wird ja innerhalb der Familie auch sozialisiert. Es ist juristisch geregelt, hatten wir vorhin schon, ne? Eine Familie erfährt besonderen Schutz, auch vom Gesetz. Ist damit aber auch in der Definition fremdbestimmt. Ist nur in begründeten Ausnahmefällen kündbar, also da gehört wirklich einiges dazu, beispielsweise ein Adoptionsverfahren. Der ist dann wirklich diese Verbindung zu den leiblichen Eltern ist dann auch im Gesetz überhaupt nicht mehr da. Es gibt da ganz krasse Sonderregelungen wie die Fortzahlung von halbwaisen Rente und sowas, aber das sind so spezielle
Ja.
Sachen.
Oder
Eigentlich wird dann die Verbindung komplett gekappt in so einem Fall.
wenn du das BAföG beantragen musst, dann musst du dann auf einmal wieder Kontakt herstellen. Das ist sehr.
Aber nicht bei einer Adoption.
Ach so, okay, Thema Adoption, ja.
Ja,
Wenn
also
ich.
das ja, auf jeden Fall.
Ja. Also
Weil, also das
Beispiel.
ist ja das, dass das nicht kündbar ist. Das ist genau
Ja.
damit gemeint, ne? Das ist trotzdem halt, keine Ahnung, dein Vater, auch wenn du den noch nie gesehen hast in deinem Leben gefühlt.
Genau. Ich hätte an die Jugendhilfe gedacht, wenn du quasi deine Eltern nie gesehen hast und bist dann verselbstständigt worden, musst dann auf einmal, um BAföG-Antrag zu stellen, das erste
Ja.
Mal Kontakt mit denen aufnehmen. Das ist halt schon ziemlich heavy.
Ja, ist wirklich. Genau. Die gegenseitige Verantwortung und Sorge füreinander, logisch. Familie besteht lebenslang. Und es geht immer um mindestens zwei Generationen. Das hatten wir in der Definition schon. Dann haben wir den nächsten Punkt, biologische und soziale Elternschaft. Also es gibt so einen, na, versteckten Biologismus im traditionellen Familienmodell. Das bedeutet, dass eigentlich so immer angenommen wird, na, eine echte Familie ist ja nur, wenn das wirklich die leiblichen Eltern sind, biologisch gesehen. Das ist so das traditionelle Familienmodell. Wo aber nicht begriffen wird, dass zum Beispiel sowas wie Adoption auch geht. Also es gibt auch einen rechtlich begründeten Elternbegriff, der dann gleichgesetzt ist. Und die sozialwissenschaftliche Trennung von sozialer und biologischer Elternschaft ist halt deswegen notwendig, weil es einfach verschiedene Sachen sind. Na, eine soziale Elternschaft muss nicht zwingend eine biologische Elternschaft sein. Es kann also Familien ohne biologische und ohne rechtliche Elternschaft geben, nicht aber Familien ohne soziale Elternschaft, weil diese soziale Beziehung ja mit Merkmal von Familie ist. Na, auch diese Zugehörigkeit, auch diese gegenseitige Verantwortung und Fürsorge, was wir gerade alles hatten. Solange das besteht, ist es eine Familie. Und in diesen Merkmalen von Familie ist die Leiblichkeit nicht mit drin. Da ist keine Abstammung, keine Genetik. Das wird aber so verstanden. Und das ist ein bisschen das Problem. Deswegen muss man das so trennscharf betrachten. Das bedeutet jetzt im Schluss, Familien sind Generationenbeziehungen, personalisierte Care-Strukturen, also in Generationenbeziehungen personalisierte Care-Strukturen, die durch Übernahme einer Mutter- und/oder Vaterposition im Lebensalltag des Kindes generiert werden. Auf der Grundlage dieses persönlichen Wissens haben sie lebenslang Bestand. Also das nochmal zusammengefasst, dass es nicht um die Abstammung und Genetik geht, sondern dass es auch eine soziale Elternschaft gibt. Dann haben wir Merkmale der Familienformeneinordnung. Das habe ich auch noch also aus dem Text mit dazu. Also wir haben ja hier einiges aus Texten noch mit ergänzt. Und das ist jetzt so komplett aus dem Text. Da geht es darum, also so Familienformen gibt es ja einfach viele verschiedene. Und nach welchen Merkmalen da so Einordnung vorgenommen werden, ist auch sehr spannend. Ein Merkmal ist nach dem Familienbildungsprozess. Also, wie hat sich die Familie gebildet? Ist es eine Patchwork-Familie? Also, gab es da schon mal eine Scheidung? Ist es eine Pflegefamilie? Also, gar nicht leiblich. Ist es, wie heißt es, Inseminationsfamilie? Das ist dann so das Thema künstliche Befruchtung, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Finde ich nochmal mit hingeschrieben. Da geht es dann wirklich darum, okay, wie ist denn diese Familie, wie hat sich die gebildet? Wie ist das entstanden? Dann gibt es auch das Merkmal der Zusammensetzung der Elterngeneration und der bestehenden Verbindung. Also ein oder zwei Elternfamilien beispielsweise. Ja, es gibt alleinerziehende Familien, es gibt Familien, wo beide Elternteile erziehen. Und da geht es, also wie ist diese Elterngeneration zusammengesetzt? Das könnte ja auch ganz anders sein, könnten ja auch drei sein beispielsweise. Eine weitere Einteilung ist nach Wohnform. Also wie viele Wohnsitze hat die Familie eigentlich? Haben sie einen Wohnsitz? Haben sie zwei Wohnsitze? Haben sie vielleicht sogar noch mehr? Und wie genau ist diese Wohnform dann austariert? Ist vielleicht der Vater immer nur am Wochenende da? Oder ist die ganze Familie mal hier und mal dort, immer monateweise oder sowas? Ja, ganz verschieden. Und eine vierte Einteilung wäre noch nach der Erwerbstätigkeit. Hat man einen erwerbstätigen Vater und eine Hausfrau nach einem ganz klassischen Modell? Ist es umgedreht oder ganz anders? Das sind so, also es sind alles so Merkmale, nach denen man Familienformen einordnen kann. Um da auch zum Beispiel in soziologischen Erhebungen macht vielleicht mal das eine und mal das andere Sinn, je nachdem, was der Schwerpunkt der Fragestellung ist. Genau. Dann haben wir jetzt schon den ersten Punkt für einen Begriff ganz allgemein und noch ein bisschen weiterführend, so wie man das so einteilen kann. Gehen wir mal rein in die historische Entwicklung der Familie. Also in der Soziologie werden Familien oder moderne Familien als historisch gewordene Sozialform betrachtet. Die haben sich ja erst so entwickelt, wie sie heute wahrgenommen werden und wie sie auch sind. Und da kann man erstmal so diese Mythen nennen, die es da gibt. Diese Familienmythen, die halt immer weitergetragen und aufrechterhalten werden, wie dieser
Oh.
Harmoniemythos, so innerhalb der Familie versteht man sich immer und Zusammenhalt und dies und das. Und also Mythos ist es deswegen, weil das nicht stimmt. Also das ist statistisch gesehen einfach nicht der Fall. Auch dieser Größenmythos, ne, Familien sind an sich groß, so es gibt auch viele Großfamilien und da gehört beiläufig viel mit dazu. Auch das stimmt so nicht, weil der Trend ist ein anderer. Und auch dieser Konstanzmythos, ne, auf Familie kann man sich immer verlassen und die Bande bleiben immer bestehen, auch das zerreißt immer mehr. Ja, Johannes.
Lustigerweise auch das, was man auch immer gerne so nach außen repräsentieren will, wenn man jetzt eine sehr stark bürgerliche Familie ist. Jetzt auch wieder eine kleine Schublade, aber wir sind harmonisch, es ist alles gut, es ist alles harmonisch und es funktioniert
Genau, bei uns
alles.
ist alles toll und das auch immer und das auch mit allen, mit der ganzen großen Familie. Und dann haben wir alle drei Mythen zusammen und genau daher kommen diese Mythen auch aus dieser Betrachtung, ne, dass die auch nach außen so suggeriert werden, auch wenn es einfach nie, fast nie stimmt. Ne. Genau, hier haben wir jetzt auch wieder die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Was war da los? Die erwerbswirtschaftliche Komponente bildet sich zurück und die Familie wird auf den Konsumbereich reduziert. Also da werden jetzt auch ganz gezielt für Familien Produkte entworfen. Die werden familienfreundlich gestaltet, auch für Familien beworben. Das ist auch so ein, also einfach so ein ganz neues, ganz neue Zeit quasi. Die Beziehung zwischen Herrschaft und Hausbediensteten werden aus dem Familienbegriff herausgelöst. Das war mir auch komplett neu. Also eigentlich nicht komplett neu, aber es war mir nie so im Bewusstsein. Die Bediensteten verlieren den Status als Familienmitglieder. Das waren, die hatten mal diesen Status. Die waren halt einfach mit allen angesehen als Teil der Familie und das war dann halt einfach irgendwann nicht mehr so.
Ich habe dann so mit diesem Aufkommen des Bürgertums oder verwechsel ich gerade was? Oder so generell so dieses. Nee, das war danach. Ich erzähle Mist.
Ich bin historisch immer nur so grob unterwegs, also
Ich auch.
so stutzfest würde ich mich da jetzt nicht ziehen. Ja, also wenn ihr das nochmal genau nachlesen wollt, wann genau das war von, ist von Karl Lenz und Marina Adler, Geschlechterbeziehung, ist ein Text in dem Buch Geschlechterforschung, auch von Bönisch und Funk und auch Lenz. Genau. Da sind es die Seiten 138 bis 187, wenn ihr da mal reingucken wollt. Bis, genau, dann kommt das 20. Jahrhundert. Da ist so die Funktion der sozialen Sicherung und der erzieherischen Funktion. Das war ja bis dahin ausschließlich in der Familie. Ne? Die soziale Absicherung vor allem, ne? Mit deinem Hof und dem Job, den der Vater hat, den der Sohn dann irgendwann übernimmt und sowas. Und erziehen wird auch ausschließlich die Familie. Und das wird dann zu staatlichen Aufgaben ab dem 20. Jahrhundert. Es wird gesehen, dass man sowas wie eine Kita auch braucht, beispielsweise. Bis ins 21. Jahrhundert dann die Familie dann so gesehen, dass sie das bringen soll, was anderswo immer weniger zu bekommen ist. Und das sind, was hier benannt ist, die Solidarität, die Geborgenheit und die Nähe. Und das fehlte in der Gesellschaft da irgendwann. Und der Familie wird das quasi abverlangt, dass sie das zu leisten hat. Aber auch das Spannungsverhältnis vom Funktionsdruck, also die Funktion, die Familie erfüllen soll, auch mit den Erwartungen, die damit verbunden sind, und der Integrationserwartung an die Familie, ne? Dass die Familie, dass man sich in eine Familie integrieren soll und dass die Familie als solche sich auch in die Gesellschaft integriert. Das ist halt ein Spannungsverhältnis. Zum Beispiel haben wir da gleichzeitig diese modernen Strukturen und aber auch noch vormoderne Strukturen. Also es wird viel daran festgehalten, zum Beispiel am bürgerlichen Familienmodell oder auch der Wunsch nach Großfamilien und sowas, obwohl man vielleicht eigentlich nur in der Kernfamilie zusammenlebt und alle Verwandten ganz weit voneinander entfernt sind. Und man ist da in diesem Spannungsverhältnis. Gibt es halt familiale Bewältigungsprobleme als eine mögliche Folge davon. Oder auch ein Hin und Her zwischen traditionellen Generationenfamilien und diesen Aushandlungsfamilien, wo man dann guckt, okay, wer besucht wann, wen, wie oft. Die normative Neubestimmung des Geschlechterverhältnisses ist auch ein Riesenpunkt, ne? Dieses diskriminierende Hausfrauentum der Frauen ist größtenteils, naja, überwunden ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber es ist einfach sehr, sehr viel Bewusstsein dafür da. Und es hat sich sehr viel in der Emanzipation getan, auch wenn immer noch nicht genug natürlich. Aber das verändert Familien selbstverständlich in ihrem gesamten Rollenverständnis. Was haben Mutter und Vater eigentlich zu leisten? Auch diese neue Vielfalt an Familienkonstellationen, die ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, ne, die es da alle gibt mit Patchwork-Familien und mit Kernfamilien und Großfamilien, mit Dreiecksfamilien und Pendelfamilien und allem drum und dran. Johannes will was sagen. Dein Mikro ist noch aus, ja.
Jetzt, ich würde nochmal gerne auf auf dieses Hausfrauenthematik zu sprechen kommen, weil das war ja wirklich extrem lange, haben ja Familien auf dieser Struktur basiert, dass quasi der Mann arbeiten geht, Geld verdient und die Frau sich um den Haushalt kümmert. Und was das für eine Veränderung für viele Menschen sein musste, wenn man auf einmal dieses, quasi auch als Frau selber Geld verdienen, ich würde es schon fast sagen, darf. Und dass er auch dann diese gesamte Emanzipations, Geschichte damit dranhängt, weil jetzt auf einmal auch selbstbestimmtes Leben der Frau ja, möglich war. Was ich,
Auch
also ich
noch.
glaube, das hat sehr viel eingeleitet auch.
Ja. Ja, auf jeden Fall, ne? Auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das ist halt, ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet, zum Beispiel in der DDR war es ja Segen und Fluch zugleich. Na, irgendwo.
Ja.
Natürlich, Frauen durften dann arbeiten, aber sie durften nicht nur, sie mussten. Und das bedeutet halt nicht, dass sie nicht gleichzeitig trotzdem noch die Hausfrau waren. Und das hat halt
Ja,
auch ganz viel Schattenseiten immer dann gehabt. Und
auf jeden
ja,
Fall.
und all das führt halt dazu, dass es heute ein sehr vielschichtiges Bild von Familie gibt. Es gibt halt diese ambivalenten Strukturen und Bewältigungskonstellationen, wo auch sich die Familien, wenn man sie jetzt mal so wie eine Person betrachtet, so eine Familie, sich einfach gar nicht mehr sicher ist, was sie eigentlich ist und was sie eigentlich soll, was eigentlich mit den Erwartungen ist und wie man eigentlich mit Bewältigungskonstellationen umgeht. Die Spannung zwischen herangetragenen Erwartungen und realistisch leistbaren ist auch krass. So teilweise, also was teilweise von Eltern verlangt wird, so dieses, ich muss da immer dran denken, wenn wir so über zum Beispiel das da in Obhutnahme oder sowas reden vom Jugendamt, es ist immer ja klar, bei Kindeswohlgefährdung auf jeden Fall, aber kein Kind hat das Recht auf eine perfekte Erziehung. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Satz, weil das irgendwie mit diesen tausenden Eltern, Ratgebern und was es nicht alles gibt, es wirkt so den Anschein, als ob das gefordert ist, als ob die Gesellschaft erwartet, du hast ein Kind, du hast das perfekt zu erziehen. Und wenn das irgendwie dann eine 5 in Mathe hat, dann hast du versagt als Elternteil. Ja, und das ist so dieses, ja, das krasse Spannungsverhältnis. Die Spannung zwischen gesellschaftlich-staatlichen Einbettungen und individuell persönlicher Innenorientierung. Man hat einerseits, die Familie ist ja institutionell auch gesellschaftlich festgelegt, und hat da gewisse Dinge auch zu erfüllen und sich um gewisse Sachen zu kümmern, auch ganz viel selbst zu organisieren. Na, das, am besten bei der Geburt, ein, zwei Tage später den Kita-Platz anmelden für in ein paar Jahren und sowas. Und das, dieses, ja, also wie diese Familie dann auszusehen hat und wann was zu tun ist, das ist so krass vorgeschrieben, dass diese persönliche Innenorientierung da auch ganz stark von außen mitgelenkt wird. Dann weiterer Aspekt ist die freiwillige Kinderlosigkeit als Phänomen der Modernisierung. Das ist neues Konzept. Zumindest, dass es verbreitet ist, ist neu, weil das ja, ja einfach nicht, naja, es war nicht so wie genehmigt quasi. Es war gar keine Option, die man sich hätte aussuchen können, sondern eine Frau war dazu da, um Kinder zu kriegen. Das war lange das Frauenbild. Und das ist halt heute nicht mehr so. Und deswegen gibt es diese freiwillige Kinderlosigkeit. Aber hier ist es ganz krass, dass es eine unterschiedliche Bewertung je nach Geschlecht gibt. Wenn die Frau das sagt, dass sie keine Kinder will, dann, oh, na, bist du dir sicher und du weißt ja gar nicht und die Muttergefühle und das kommt vielleicht noch. Nur, und wenn der Mann sagt, nee, ich will auf gar keinen Fall Kinder, dann wird es eher respektiert mit, oh ja, da hast du dir ja schon Gedanken drüber gemacht und eine feste Einstellung dazu, das ist ja voll gut. Ja,
Voll, voll.
das ist echt krass.
Verrückt.
Um mal nur so einen Punkt da rauszugreifen. Auch die Grenze zwischen privat und öffentlich verschwimmt. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so mit der Digitalisierung beispielsweise, wo das persönlich ist, sondern die Familie als solche. Die Unvereinbarkeit, also un in Klammern, wird ja von der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit ausgegangen. Dass man genau dieses, was ich vorhin bei dem DDR-Beispiel hatte, ne? Die Frau, die geht arbeiten und erzieht das Kind und macht den Haushalt. Und jetzt ist es halt so, wirklich die Eltern gehen arbeiten und sollen aber auch für das Kind sorgen. Und das am besten beide und immer alles gleichzeitig. Und da ist es auch wieder geschlechtertypisch unterschiedlich. Eine Unterbrechung der Berufstätigkeit von jungen Müttern ist der Normalfall in einem weiblichen Lebenslauf, in einem männlichen Lebenslauf überhaupt nicht. Und da wird das auch viel kritischer betrachtet. Man muss dann auch einfach sehen, wenn man jetzt als Mann einen Lebenslauf hat, wo man diese Pause drin hat und bewirbt sich irgendwo und da sind halt diese ganzen anderen Bewerbungen von Männern, die diese Lücke nicht haben, dann sieht es halt schlecht aus. Und das ist halt, also es hat wieder ganz viele so geschlechtsspezifische Ebenen. Auch jetzt in der Corona-Pandemie, Homeoffice und Familie, diese Vereinbarkeit davon. Also ich glaube, alle von uns in unserem Studiengang haben sich jetzt intensiv genug damit auseinandergesetzt, um zu verstehen, dass das eben nicht vereinbar ist in dieser Pandemie, dass das einfach nicht funktioniert. Da kann die Familie toll sein, wie sie will. Aber das ist kein Dauerzustand, der irgendwie funktioniert. Dass zu Hause gearbeitet, gelernt wird, da auch Freizeit ist, da auch Freiraum sein soll und alles. So klar, wenn ich jetzt irgendwie dieses vitaminreiche Eltern habe mit großem Haus, dann mag das alles gehen. Aber für die Durchschnittsfamilie, sage ich mal, ist das einfach eine krasse Zumutbarkeit. Dann gibt es ja auch ganz viele mobile Lebensformen von Familien mittlerweile unter der sogenannten Berufsmobilität. Da gibt es 5 Stück, die da unterschieden werden. Es gibt die Distanz- oder Fernbeziehungen. Das sind eigenständige Haushalte der beiden Elternteile. Es gibt die Shuttles oder auch WochenendpendlerInnen. Da hat man einen gemeinsamen Haushalt, aber nur am Wochenende, wenn zum Beispiel ein Elternteil in der Woche einfach woanders ist. Man hat die FernpendlerInnen, wo der tägliche Arbeitsweg über 1 Stunde liegt. Auch davon gibt es immer mehr Menschen, die haben dann teilweise 3, 4 Stunden am Tag, wo sie nur auf dem Arbeitsweg sind. Dann sind sie
Das
9 Stunden auf Arbeit und dann ist eigentlich nichts mehr übrig.
ist unvorstellbar, das ist so richtig gruselig in meinem Kopf.
Ja.
Wirklich, das ist.
Ja, das ist wirklich krass, ne? Und dann wird halt irgendwie im Zug, werden dann schon mal E-Mails beantwortet oder man sucht dann halt im Zug schon mal die Kindergartenplätze, ne? Weil man muss ja die Zeit irgendwie produktiv nutzen und so. Also krass. Dann hat man die Varimobile, wenn ich das richtig ausspreche. Das sind so wechselnde Orte. Zum Beispiel bei Montage nennt man das, ne? Da ist man einfach mal mehrere Wochen auch woanders. Und das kann dann halt sein, bei einem Elternteil, der dann einfach dauerhaft woanders ist. Und man hat noch die Umzugsmobile sozusagen. Das sind dann die berufsbedingten Verlagerungen des Haushalts. Also das zum Beispiel Einsatzort für die nächsten 2 Jahre ist da und da, da zieht die Familie dann dahin. Und in den nächsten 2 Jahren ist es woanders und dann zieht die Familie dahin. Und das sind alles so diese mobilen Lebensformen, wo halt einfach diese Stetigkeit auch so ein bisschen fehlt. Also kann man jetzt vielleicht so auch nicht sagen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen das gleichermaßen brauchen. Ich glaube, viele genießen das tatsächlich auch. Aber für so eine ganze Familie ist es dann natürlich trotzdem immer eine krasse Herausforderung und von ganz eigenen Bewältigungen geprägt.
Absolut. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte gerade so. Das ist vielleicht mit den Augenrollen so diese so Fußballspieler oder generell Profisportler im Kopf mit Familie, die ja auch teilweise internationale Vereine besuchen und dann halt auch da wechseln. Und ich glaube, man suggeriert dann auch immer so, ja, die haben ja eh so viel Kohle, das wird wahrscheinlich kein Problem darstellen. Aber wie du meintest, das sind alles individuelle Bewältigungen. Und ich denke, dass
Ja.
da auch in solchen Kontexten auf jeden Fall auch Bewältigungsprobleme passieren können. Aber vielleicht jetzt ein bisschen komisches Beispiel, ich weiß nicht.
Ist ja egal, aber es wird ja greifbar da dran, ne? Vor allen Dingen, wenn dann Kinder mit im Spiel sind, dann ist es halt immer krass. So eine Lebensmittelpunktverlagerung ist ja, also so eine Migration, ne, ist dann halt einfach krass. Und für diesen Wandel familiärer Strukturen, den wir jetzt in ganz vielen verschiedenen Bereichen hier aufgezeigt haben, sozusagen, gibt es soziologische Erklärungen. Und da haben wir hier 2 ausgesuchte Ansätze. Die habe ich aus Familie, Erziehung und Sozialisation von Jutta Ekarius, Nils Köbel und Katrin Wahl. Interessanterweise, Nils Köbel ist der eine vom Soziopod. Nicht der Patrick Breitenbach, sondern der andere. Und der hat ja viel zu Familien geschrieben. Und der Differenzierungsansatz, er sagt, es ist eine Reihe von sozialen Funktionen, für die ursprünglich die Familie zuständig war. Die verlagern sich in der Moderne immer stärker auf andere gesellschaftliche Teilsysteme, wie zum Beispiel das Bildungswesen, was wir vorhin hatten, ne? Dass die Gesellschaft und auch der Staat quasi bis vor einer Weile, bis vor ein paar hundert Jahren, familiäre Aufgaben übernimmt. Dadurch entwickelt sich die Familie zu einem Ort, in dem die Intimität des Zusammenlebens ins Zentrum rückt, da Familien von anderen sozialen Aufgaben zunehmend befreit werden. Das hier vergleichend von Peukert 1991. Von ihm ist dann wohl dieser Ansatz oder von ihr. Und jetzt nochmal auf den zweiten Satz einzugehen. Also diese Intimität des Zusammenlebens rückt ins Zentrum. Ne? Das ist wirklich dieses, wie gestalten wir unser soziales Miteinander als Familie? Da halt diese ganzen anderen Aufgaben quasi outgesourced sind aus der Familie. Kann man sich, also ne, ist wieder so dieses Segen und Fluch Ding.
Es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Ich meine, wenn ich jetzt der Meinung bin, ja, die Erziehung obliegt quasi Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und mich dann daraus komplett rausnehme, vielleicht dann auch noch so ein traditionelles Rollenbild habe, dass das auch in Sache der Frau ist, so entstehen dann halt so diese typischen Daddies, die gar ganz wenig Bezug zu ihren Kids haben, wieder Schublade. Aber ist
Ja.
sehr oft so, denke ich. Ja.
Ja, das ist der Differenzierungsansatz. Also dieses Differenzieren der familiären Aufgabe oder früher familiären Aufgaben in gesellschaftliche Teilsysteme. Und der zweite Ansatz ist der Modernisierungs- und Individualisierungsansatz. Und hier musste ich mir direkt wieder hinschreiben, die Begriffe Entgrenzung und Freisetzung werden hier richtig sichtbar nochmal. Zitat wieder. Damit wird der Aufbau von dauerhaften und verbindlichen Beziehungen zu einem Prozess der selbstgestalteten und verantworteten Institutionalisierung. In der Moderne steht somit der Deinstitutionalisierung gesellschaftlich vorgegebener Beziehungsform die fragile Reinstitutionalisierung von Familie als selbstgestalteten Prozess gegenüber. Ich glaube, das müssen wir noch mal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Also der Aufbau von dauerhaften und verbindlichen Beziehungen. Ja, das ist ja in der Familie. Ein Prozess der selbstgestalteten und verantworteten Institutionalisierung. Also diesen Aufbau überhaupt dieser Familienstruktur, dafür ist man auch erstmal noch selber verantwortlich und gestaltet das auch selber. Deswegen kann es auch so divers sein. Deswegen Individualisierungsansatz heißt es ja damit auch. Und dann geht es ja weiter. In der Moderne steht somit der Deinstitutionalisierung gesellschaftlich vorgegebener Beziehungsform. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Mutter, Vater, Kind, so hat Familie zu sein, steht dann die fragile Reinstitutionalisierung von Familie als selbstgestaltendem Prozess gegenüber. Also Reinstitutionalisierung, weiß ich jetzt nicht genau, wie das hier gemeint ist, aber ich würde sagen, es geht dann darum, dass halt diese Selbstgestaltung einfach der Familie dem gegenübersteht. Also man braucht erst diese Deinstitutionalisierung, dass diese Beziehungsform aufbrechen, diese konservativen, damit dann das reinstitutionalisiert werden kann, dass es neue Familienformen gibt, die sich im Prozess wieder selbst verantwortet gestalten müssen. Und da sind wir auch wieder bei Entgrenzung. Ne? Es gibt dann nicht mehr diese Beziehungsformen, die sind deinstitutionalisiert. Es gibt nichts mehr, wo du sagen kannst, ich wähle jetzt A oder B vielleicht noch, sondern ich wähle irgendwie A bis Z und dann noch mit Nummern 1 bis 3 jeweils. Und
Okay. Was ist denn und verantworteten, selbstgestaltenden und verantworteten Institutionalisierung? Das heißt, ich gestalte diese Institution, Familie, gestalte ich nach meinen eigenen Vorstellungen, aber da vorher muss erstmal passieren, dass diese ganzen konservativen Rollenmuster beispielsweise sich deinstitutionalisieren.
Genau, das ist diese Entgrenzung, die
Okay.
muss zuerst passieren. Ne, die Grenzen der quasi Familiendefinition fallen weg. Und die Freisetzung ist ja dann wieder das, klar, es gibt jetzt viele Freiheiten, aber es wird auch erwartet von Personen, dass sie ihre Familie definieren und danach aufbauen. Ja, und das ist nochmal Entgrenzung und Freisetzung nochmal ganz krass im, wie baue ich meine Familie? Es gibt nichts mehr so richtig, worauf man sich da verlassen kann. Und das ist hier vergleichend von Schneewind, Herr oder Frau Schneewind von 1989, 98.
Krass, ich dachte, das wäre aktueller.
Nee, krass, ne?
Ja, ne?
Schon ein Weilchen her.
Bau dir
Genau.
deine Familie.
Bau dir deine Familie, Familienbaukasten. Jo, mit
Egal
diesem
wie.
doch ziemlich schwierigen Zitat, was wir jetzt hoffentlich irgendwie korrekterweise analysiert haben, damit
Vielleicht
ist
auch
die historische Entwicklung
nicht.
abgeschlossen. Und gehen jetzt nochmal rein in die Familie und die Generationenbeziehung, weil das ist ja jetzt auch nochmal für die Soziologie super interessant. Na, da geht es ja auch darum, wie ist dieses Verhältnis auch von verschiedenen Generationen zueinander. Was ist eine Generationenbeziehung? Das ist die soziale Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener, in der Regel familial definierter Generationen. Das ist eine Definition von Kaufmann, relativ einfach, würde ich sagen. Alle in einer Familie miteinander kommunizierenden Generationen sind damit gemeint. Also die Großeltern, die Kinder, die Eltern und alle näheren und weiteren Verwandten. Also auch der Großonkel und was weiß ich nicht, wer alles.
Schwippschwager.
Schwippschwager. Die Generationenbeziehungen sind ambivalent. Sie sind ein Spannungsfeld zwischen Nähe und Ferne, zwischen Freiwilligkeit und Verpflichtung, zwischen ungetrübter Harmonie und Krieg. Finde ich auch super schön.
Ja.
Und das ist, ne, Nähe und Ferne hatten wir vorhin mit diesem, nee, eigentlich noch mal anders. Also ich bin ja emotional nah. Meine Familie ist mir ja irgendwie auch immer nah in den meisten Fällen. Aber sie können natürlich auch sehr weit weg sein, was dann Nähe und Ferne gleichzeitig ist. Erstes Spannungsverhältnis. Zweites greife ich jetzt mal das letzte vor, Harmonie und Krieg. Ne? Vor allen Dingen dieses nach außen Harmonie und innen gibt es halt auch oft Krieg. Und das wechselt sich aber innen auch. Es gibt auch harmonische und eher so kriegerische Zeiten. Und das ist die zweite Spannung und die dritte Spannung ist dann diese Freiwilligkeit und Verpflichtung. Und da habe ich weiß nicht mehr, wo ich es genau her habe. Ich glaube, es ist aus einem TED, entweder ist es aus einem TED-Video oder aus einer Soziopod-Folge, eins von beiden. Und da ging es darum, dass man ein bisschen weggekommen ist von diesem, ja, du musst irgendwie auch mal alle 3 Wochen deine Großeltern besuchen. Mach das mal. Das macht man eigentlich nicht mehr. Stattdessen sagt man, hier, du musst deine Großeltern ja nicht besuchen, wenn du das nicht willst. Ne? Die würden sich natürlich freuen, aber so niemand zwingt dich dazu. Was nicht bedeutet, du musst das nicht tun, sondern es ist wie vorher nur noch krasser, weil unterschwellig bedeutet das, du musst deine Großeltern besuchen und du musst es wollen und mögen. Also kommt noch diese emotionale Komponente, diese Forderung noch dazu, weil wenn dir gesagt wird, du musst es nicht tun, die würden sich schon freuen, musst du aber nicht und du machst das dann nicht, dann ist das ja ständig in deinen Gedanken und du fühlst dich schuldig und dies und das, ne? Und selbst wenn du dir sagst, ja gut, dann besuche ich die halt, ne? Und dann fährst du hin und dann willst du das eigentlich gar nicht und dann bist du schon dort und fühlst dich immer noch schuldig, weil du es gar nicht selber willst. Und das ist
Scheiße. Das ist ein Dilemma. Fuck.
das ist richtig krass.
Also Leute, ihr müsst eure Großeltern nicht besuchen, ne?
Nee, müsst ihr nicht. Also sie würden sich schon freuen, ne?
Also ich würde mich mega freuen. Also es wäre wirklich, das wäre das Highlight im Monat, ne? Aber ihr müsst es nicht, kein Stress.
Ja, das war mir auch, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich es genau gehört habe, aber bis dahin war mir das gar nicht so bewusst. Aber das stimmt, ne? Das ist eigentlich ein viel größerer Druck, die Wahl zu überlassen. Und da finde ich, ist Freisetzung auch noch mal, kommt noch mal richtig schön zum Tragen. Es wird dem Kind selbst überlassen oder dem Jugendlichen. Und das ist in dem Fall aber keine Freiheit, nicht wirklich, sondern einfach noch mal viel krasserer Anspruch auch und mehr Wahlmöglichkeiten und eigene Verantwortung. Genau, das war erstmal so zur Generationenbeziehung. Und dann gehen wir weiter in die allgemeine gegenwärtige gesellschaftliche Situation zwischen den Beziehungen. Es gibt nämlich eine Generationenverschiebung zwischen Alt und Jung. Ja, das, denke ich, kennen wir alle, der demografische Wandel. Die Veränderung der Generationenhierarchie auch bezüglich so Buchkultur versus digitaler Computertechnologie. Man kommt gar nicht mehr so richtig in dieselben Medien. Man kommt gar nicht mehr so richtig ins Gespräch über dieselben Dinge. Ja, wenn irgendwie so ganz plattes Beispiel, die Jugendlichen auf TikTok hängen und die Oma Kreuzworträtsel in der Apothekenrundschau macht, dann ist schwierig, was Gemeinsames zu finden, wie man von seinem Tag auch berichtet und so, ne? Weil das auch gar nicht mehr richtig greifbar ist für die jeweils andere Generation.
Aber ist das eine gegenwärtige gesellschaftliche Situation oder war das nicht in gewisser Art und Weise schon immer so?
Also gerade durch das Digitale sind ältere
Ja.
Generationen einfach abgehängt. Die können sich, also es geht ja nicht nur so, dass sie es nicht bedienen können. Also natürlich nicht alle, ne? Aber es ist weit verbreitet. Aber es geht ja so weit, dass sich viele gar nicht darunter vorstellen können, was da eigentlich passiert. Nicht mal verstehen, wie das eigentlich möglich ist. Und na, also es ist, für uns ist das so selbstverständlich. Aber viel von dem, was für uns selbstverständlich ist, begreifen ältere Menschen meist gar nicht mehr. Sowas wie, also wenn ich meiner Oma beispielsweise erklären wollte, was WLAN ist, ich würde scheitern. Ich könnte 2 Stunden versuchen, das von verschiedenen Richtungen zu erklären. Die würde das nicht verstehen. Weil er einfach sie ist damit nicht aufgewachsen. Sie kann das gar nicht begreifen, was das eigentlich macht. Na, dann kommen dann so Fragen, na, wie komme ich denn jetzt in das WLAN? So, ne, gar kein Router zu Hause. So, also es ist ganz, ganz schwierig, weil dieses Verständnis, selbst schon das Verständnis von Internet, ne, also digital ist ja noch die Vorstufe, aber selbst wenn digital begriffen worden ist, ist ja dann Internet. Wie erklärt man denn das nun wieder? Das ist ja, also da kannst du ja Bücher drüber schreiben, was das eigentlich ist. So. Ja, und das ist so ein bisschen diese Hierarchie, die hier gemeint ist. Dann Entgrenzung und Destabilisierung. Da ist sie wieder, die Entgrenzung. Also die Zwischenphase gesellschaftlicher Entwicklung, in der neue Arrangements erprobt werden, ein neues, stabiles Gefüge aber noch nicht abzusehen ist. Also, man hat, naja, es geht weg, wie gesagt, von dieser Großfamiliending, die Kinder pflegen auch die Eltern irgendwie zu Hause in dem Haus, was schon den Großeltern gehört hat und so. Davon geht es weg. Aber wo es hingeht, ist uns noch gar nicht so richtig klar. Also so interpretiere ich das jetzt. Na, wir wissen, Pflegeheim ist irgendwie nicht das Wahre. Wir wissen aber auch, zu Hause pflegen ist bei diesem Arbeitsmarkt, den wir haben, eigentlich auch nicht zu leisten. Also wo geht's hin? Irgendwas muss sich verändern. Wir wissen aber noch nicht so richtig, wo es hingeht. Und das ist, glaube ich, auch ein krasse Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Und bisher schärfer getrennte Lebensbereiche greifen mehr und mehr ineinander. Also es ist ja ganz generell einfach das so Lebensbereich wie schon Privat und Arbeit. Ja, das ist einfach, greift einfach teilweise sogar nahtlos ineinander. So viel zur allgemein gegenwärtigen Situation. Nächster Punkt sind die Ambivalenzen erwachsener Lebensbedingungen. Also, na, Ambivalenz, glaube ich, braucht man mittlerweile nicht mehr erklären. Also Erfahrungen der Prekarität eigener Lebenslagen, also dass Lebenslagen prekär werden. Immer mehr Erwachsene machen diese Erfahrung, meine Lebenslage wird oder ist gerade prekär. Und ich weiß auch nicht, wie ich da rauskomme. Das ist eine Erfahrung, das machen immer mehr erwachsene Menschen. Dann diese Uneindeutigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung. Wo geht was hin und wie bleibt man überhaupt am Ball bei allem, was sich verändert? Dann die individuelle Biografie, die so unsicher und so diskontinuierlich wird. Was von meiner Biografie ist nützlich? Was sollte ich tun, was nicht? Und ja, wie lange bleibe ich noch in dem Beschäftigungsverhältnis, in dem ich gerade bin? Dann einerseits den Zuwachs an Selbstbestimmung und Gestaltungsspielräumen. Das ist wieder die Grenzung und Freisetzung. Andererseits mehr Verantwortung sowie höhere Anforderungen. dieses, also was ich gerade eben schon erwähnt habe, dieses permanente Up-to-Date-Sein, was sich verändert, immer Weiterbildung auf neue Situationen, auf neue Veränderungen gefasst sein. Ich glaube, das ist in der Wirtschaft ganz krass. Wenn man in der Wirtschaft arbeitet, kann ich mir nur so vorstellen, muss man wahrscheinlich ständig sich auch weiterbilden in neuen Sachen, die aufkommen. Produktivität wird von einem verlangt. Kreativität wird auch verlangt. Das ist schon gar nichts mehr, was man irgendwie einfach, was man ist, so, was man einfach tut, so ziellos, sondern Kreativität wird verlangt. Ja, Johannes.
Also nochmal kurz zu dieser Übergang, weil mich das schon wieder triggert, weil das ist genau das, was ich vor uns meinte, was halt auch wirklich jetzt bis zu den Jugendlichen und jungen Kindern oder älteren Kindern, mittleres Kindesalter halt herangetragen wird. Genau diese Spannung der Erwachsenen. Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir ja gleich die Folgen solcher Lebens- und Arbeitskontexte. Und das ist halt
Ja,
echt heftig.
noch den letzten Punkt, der ich jetzt noch die Flexibilität. Das ist auch ein gewaltiger Punkt, der immer erfordert wird, ne? Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsfeld muss alles flexibel sein, ne? Du musst dich darauf einstellen können. Genau, mögliche Folgen solcher Lebens- und Arbeitskontexte. Das ist halt nicht so schön und das wissen wir auch, was das alles ist. Das sind nämlich psychische und psychosomatische Erschöpfungen. Das ist Angst, das sind Erwartungen nicht mehr, also die Angst, Erwartungen nicht mehr erfüllen zu können, weil das ist wieder dieses Erwartungen und das realistisch Leistbare, was wir bei den Familien schon hatten. Die Angst und Unsicherheitserzeugung, die Momente, boah, habe ich das nur vorgelesen, ohne es zu verstehen. Dieser Punkt, Angst und Unsicherheitserzeugend. Ja, also generell diese, klar, diese Lebens- und Arbeitskontexte, jetzt habe ich es, die sind Angst- und Unsicherheitserzeugend. Es belastet Familienbeziehungen massiv. Na, all diese Unsicherheiten auch einfach, all diese, von allen Seiten diese Anforderungen und Erwartungen, die belasten letztendlich die Familie. Und diese biografischen Familien, Krisensituationen, die daraus entstehen können. Na, ich habe sowas wie Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist biografische Krisensituation oder generell Arbeitslosigkeit. Das wird ist ja auch subjektiv dann, ne? Wird von vielen als Krise einfach wahrgenommen, als, oh Gott, wie konnte mir das nur passieren? Und das sind halt alles so Folgen von diesen Ambivalenzen in den erwachsenen Lebensbedingungen. Dann haben wir aber auch Ambivalenzen in den kindlichen Lebensbedingungen. Einerseits haben wir hier auch Zugewinn an Handlungs- und Deutungsmacht gegenüber erwachsenen Betreuungs- und Pflegepersonen. Ne, Kinder haben Rechte und Kinder dürfen auch Handlungs- und Deutungsmacht ausüben. Sie dürfen auch mal bestimmen und dürfen auch mitbestimmen, vor allen Dingen Partizipation, super wichtiger Ansatz in der Kindheitspädagogik. Andererseits sind sie aber immer noch auf Schutz und Erziehung angewiesen. Sie sind schutz- und erziehungsbedürftig. Und da haben wir auch wieder diese Ambivalenz. Na, wo lasse ich jetzt die Kinder entscheiden, dass es jeden Tag nur noch Schokolade zum Nachtisch gibt? Na, ist das, habe ich damit die Schutzbedürftigkeit respektiert? So, oder geht das zu weit? Und das sind alles so Sachen, da muss man sich erst noch im Klaren werden. Ich glaube, da kann man auch kein festes Konzept zu schreiben, sondern das muss man auch immer individuell an der jeweiligen Kindergruppe oder dem einzelnen Kind auch festmachen. Genau, das war schon zu den Ambivalenzen in den kindlichen Lebensbedingungen. Kann man jetzt natürlich noch ausweiten ohne Ende, aber ich denke, das könnt ihr auch selber ganz gut. Und der nächste Punkt wären dann die Eltern und im Haushalt lebende Kinder. Also, okay, hier habe ich eine Überschrift vergessen, sehe ich gerade. Es geht jetzt um die Generation Beziehung nochmal ganz konkret. Und da hatten wir ein Seminar und waren in drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat sich über das unterhalten, was zwischen Eltern und im Haushalt lebenden Kindern abläuft. Die zweite Gruppe zwischen den Großeltern und den Kindern. Und die dritte zwischen den Eltern und erwachsenen, nicht mehr im Haushalt lebenden Kindern. Was ist da so? Was passiert da so in der Generationenbeziehung? Also das haben wir jetzt einfach nur gesammelt. Und ja, in der ersten Gruppe war ich auch mit den im Haushalt lebenden Kindern. Deswegen kann ich da auch das gut ausfallen und da mehr zu sagen. Bei den anderen bin ich etwas unsicher, weil ich das nur quasi als Text geschickt bekommen habe. Aber Bei Eltern und im Haushalt lebenden Kindern haben wir einmal die Familiensozialisation, vor allen Dingen durch die Erziehung und durch die Vorbildwirkung der Eltern. Ja, das ist, was erstmal auf die Kinder wirkt. Das sind Normen und Werte. Das sind Regeln und Pflichten. Darunter fallen auch familieninterne Rituale und Erwartungen. Das ist auch der Habitus nach Bourdieu und dem damit einhergehenden Kapitalvolumen, was ja weitergegeben wird an die Kinder. Und auch Gender-Identitäten. Welche Gender-Identitäten haben die Eltern? Wie gehen die auch mit Geschlechtererwartungen und Rollen um? Und das prägt mich alles, das alles unter dem Punkt Familiensozialisation zu verstehen. Der nächste Punkt ist die Fürsorge natürlich. Na, die Grundbedürfnisse sind zu erfüllen und die Aufsicht ist zu gewährleisten. Nächster Punkt ist die Wissensvermittlung. Auch das ist ja, was wir vorhin hatten. Ne? Ob du jetzt das Bücherregal da hast oder nicht, das kann halt große Teile deines Bildungswegs beeinflussen. Nächster Punkt, bedingungslose Liebe und Vertrauen. Logisch, da fallen dann Schutz und Geborgenheit drunter, das ja essentielle Grundbedürfnisse von Kindern sind. Dann haben wir ein Spannungsfeld. Einerseits haben wir die Abhängigkeit versus Autonomie. Das haben wir vorhin besprochen, ne? Die Rollendynamik auch. Wer hat jetzt welche Rolle und wann darf das Kind welche Rolle auch mal übernehmen? Auch dann mit dem Rollen ausprobieren. Auch Freundschaft versus Familie, was dann vor allen Dingen in der Pubertät aufkommt, ne? Wenn dann diese Abspaltung von der Familie hatten wir vorhin auch, brauchen wir jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Nächster Punkt, Machtverhältnisse. Wir haben von der Hierarchie, also wenn das Kind sehr, sehr jung ist, haben wir auf jeden Fall eine Hierarchie, was mit wachsendem Alter immer weiter in Richtung Gleichberechtigung geht. Das ist auch so ein Generationenverhältnis, so ein Prozess, der zwischen den Generationen stattfindet. Die Begrenzung bzw. Ermöglichung der Erfahrungsmöglichkeiten. Das legen Eltern fest für Kinder. Was die Kinder erfahren können, wo die Grenzen sind, legen die Kinder fest, indem sie ihnen die Räume bieten, in denen sie erfahren können oder das halt begrenzen. Und Transitionen, die halt Eltern und Kinder gemeinsam durchmachen. Da kann ich nur aufs zweite, ich glaube, es war das zweite Semester oder das erste, nee, das erste, ne? Erste Semester. Transitionen, Übergänge, ne? Das, vom Kindergarten in die Schule haben nicht nur die Kinder einen Übergang, die Eltern genauso. Die werden von den Eltern eines Kindergartenkindes zu den Eltern eines Schulkindes. Das ist auch eine Entwicklung.
Und es gibt dann natürlich auch sehr, sehr enge Verbundenheit der Eltern dann auch mit der jeweiligen Bildungsinstitution. Ich weiß nicht, was für ein Zitat hatten wir vorhin. Das müssen wir unbedingt noch bringen.
Wir schreiben morgen Mathe.
Wir schreiben morgen Mathe.
Oder wir haben eine 4 in Bio. Also von den Eltern. Die Eltern sagen das. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Das wird gar nicht den Kindern irgendwie überlassen, sondern die Eltern sorgen für die Bildung der Kinder und bewachen das so richtig. Und jede Note müssen die mitkriegen, jede Zensur, ne? Und dann gibt es da Sanktionen oder Belohnungen und ganz, ganz weird teilweise.
Ich könnte Großeltern und Kinder weitermachen, damit ich auch noch mal was sage.
Oh ja, Herr Witz. Ja, doch gut, da
Ich
kann ich
muss
auch
noch
mal
was
was
trinken, Robert. Ja.
trinken. Voll gut. Jo, mach das mal.
So. Also Großeltern und Kinder. Das heißt, wie gesagt, Gruppenarbeit ist jetzt auch eher subjektiv, was hier ausgearbeitet wurde, aber von Großeltern gibt es grundsätzlich Essen und Geld. Das heißt, sehr viel Fürsorge, Kümmern und Liebe und viele Großeltern genießen dieses Kümmern auch. Man ist ein bisschen, oder Großeltern sind ein bisschen nachsichtiger oder ein bisschen harmonischer gegenüber ihren Enkeln, weil es ist ja quasi eine Generation weiter. Es ist nicht mehr so dieser Erziehungsauftrag da. Diese Institution Familie besteht zwar noch, aber sie ist nicht mehr an diese Erwartung geknüpft, dass man jetzt quasi ja das Kind formen muss. Somit sind auch meistens auch die Großeltern ein bisschen ja ein bisschen nachsichtiger bei ihren Enkeln und ich stelle noch, dass bei manchen Großeltern, die das halt nachholen, was bei den Eltern versäumt wurde. Und genau, es gibt nicht so viel Pflichten wie zum elterlichen Haushalt und ist natürlich auch weniger dort, auch als Kind. Und natürlich das gegenseitige Profitieren, dass junge Menschen in Wissenshorizont quasi erweitert bekommen. Also ich weiß noch bei mir ganz krass, wie viel mir mein Opa auch tatsächlich über den Krieg erzählt hat, noch halt über die Erfahrungen, die er während der Bombardierung von Dresden gemacht hat. Und es prägt mich bis heute.
Die
Und
besten
andere Richtung.
Gute-Nacht-Geschichten.
Ja, super. Ich träume manchmal vom Krieg. Das ist ganz tief drinne. Und ja, und Großeltern bleiben halt durch die Enkel am Zeitgeschehen dran. Also, und das ist, finde ich, also auch so ein schönes Geben und Nehmen. Weiß noch, wie meine Oma dann irgendwann mal angefangen hat, WhatsApp zu haben und mir dann süße Bilder vom Essen geschickt hat und so und gefragt hat, ob ich auch was will. Es ist einfach schön so. Und das sollte man noch auf jeden Fall wertschätzen, wenn es noch da ist. Genau. So viel dazu, oder?
Ja, voll gut. Und dann wäre noch die letzte Generation Beziehung zwischen den Eltern und den erwachsenen, nicht mehr im Haushalt lebenden Kindern. Und das betrifft ja vor allen Dingen uns alle, die Studierenden, würde ich mal behaupten. Oder nicht alle haben das Glück, irgendwie eine gute funktionierende Familie zu haben oder überhaupt irgendwie ihre leiblichen Eltern zu kennen oder was auch immer. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Die Beziehung unterliegt hier wieder einem Prozess. Weil das ist ja wieder was ganz Neues jetzt, ne? Die gefestigten Bindungen, die sind ja noch da, egal wie weit man weg wohnt oder ob sie schon selber Kinder haben oder so. Und es kommt dann so zu neuen Ritualen. Also Rituale bleiben teilweise bestehen, aber kriegen eine andere Form. Zum Beispiel regelmäßige Telefonate, gegenseitige Besuche und dass man sich zu feiern sieht und das dann auch so quasi erwartet wird. Natürlich ist die Bindung dann noch umso besser, je besser die Kommunikation ist, logisch. Und auch die Umstrukturierung im Haushalt mit einer neuen Aufgabenverteilung auf beiden Seiten, das fand ich auch einen spannenden Punkt. Weil einerseits müssen natürlich die jungen Erwachsenen ihren eigenen Haushalt auf die Reihe kriegen, was gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt, wenn man das noch nicht durch hat. Und andererseits fallen ja auch die Aufgaben weg, die die Kinder im Elternhaushalt erledigt haben. Das müssen jetzt die Eltern wieder mit übernehmen.
Ja.
Eine mögliche Entspannung der Beziehung finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt, ne? Abbau von Generationenkonflikten oder auch diese räumliche Unabhängigkeit, wenn man sich einfach auf die Nerven gegangen ist gegenseitig. Das fällt weg und kann die Beziehung entspannen. Und nochmal ein anderes Bewusstsein für die gegenseitige Wertschätzung, weil es ist ja immer dieses, ne, wenn man erst etwas nicht mehr hat oder nicht mehr so nah und regelmäßig hat, dann lernt man es erst richtig schätzen, wenn man es dann vermisst.
Oh ja.
Und jetzt haben wir noch drei Fragen zum Weiterdenken und das ist dann auch das letzte von dieser gewaltigen Folge.
Boah, ganz schön heavy.
Ja, auf jeden Fall war auch viel, einfach ganz viel, ne? Und genau, die waren auch auf der Folie drauf und die würde ich jetzt einfach nur noch mal vorlesen, um euch auch noch mal mitzugeben, um da auch noch mal ein bisschen weiterzudenken. Was können die gegenwärtigen Entwicklungen für die familialen Generationenbeziehungen bedeuten? Zweite Frage: Welche neuen Herausforderungen müssen sich Generationen stellen? Und die dritte Frage: Welche Wege der Bewältigung sind denkbar? Das jetzt alles so auf jetzt und in Zukunft bezogen, dass man aus dem, was wir jetzt alles behandelt haben, auch aus der Geschichte, wie das alles so geworden ist, sich mal anguckt, okay, was können wir eigentlich erwarten, wie das jetzt weitergeht? Und
Ja.
was kann man da eigentlich machen? Wie können wir die Kurve kriegen, sozusagen?
Ja, lass mal die Kurve kriegen.
Lass mal die Kurve kriegen, lass mal machen.
Ah, super.
Bin ganz schön K.O.
Ich auch. Und ich habe noch nie mal so viel gesprochen wie du.
Ja, ich habe wieder viel zu viel geredet. Ne? Das wieder mein Redeanteil, tut mir leid. Aber das kennt ihr ja schon.
Ich mache
Ja.
mal die Abmoderation. Dann
Mach
sehen wir uns
mal,
beim
mach
nächsten
mal.
Mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Study Talks und bleibt alle schön gesund und ja, viel Spaß.
Tschüss.
Warum genau musstest du lieber denn jetzt noch adoptieren?
Weil ich eine Frau bin und kein Mann.
Ja.
Also im Prinzip geht es auch gar nicht darum, ob wir jetzt biologisch verwandt sind oder nicht, weil wären wir verheiratet und ich wäre ein Mann, würde ja niemand einen Vaterschaftstest machen.
Dann wärst du einfach automatisch der Vater.
Genau, und wenn wir nicht verheiratet wären und ich ein Mann wäre, dann müsste ich ja nur die Vaterschaft anerkennen.
Das heißt, einmal kurz zum Jugendamt sagen, ich bin's,
Genau,
okay,
ich mache das.
Stempel.
Ja, und da fragt auch
Krass.
niemand nach. Ich musste einen Lebensbericht einreichen, das heißt irgendwie 3 Seiten oder so über mein Leben. Amtsärztliche Zeugnisse, Führungszeugnis beantragen.
Musstet ihr auch so über eure Beziehung irgendwie was schreiben?
Ja, ja, auch Ex-Partner, wie war das? Ich weiß halt noch, dass zum Beispiel dann die Frau vom Jugendamt, also das eigentlich so auch der Hausbesuch, weißt du, die kommt so rein und du hast das Gefühl, du musst jetzt irgendwie beweisen, dass wir das alles richtig machen und das Beste für unser Kind wollen. Und ja, dann hat sie halt geschlafen, dann mussten wir sie irgendwie wecken, damit sie auch sieht, wie wir in der Interaktion sind. Sie hatte ja noch gefragt, ob wir sie mit Valium betäubt haben. Aus Scherz. Und wir so, witzig.
Habt ihr euch schon mal so diskriminiert gefühlt wie in diesem Stiefkind-Adoptionsprozess?
Nein. Nein, das war wirklich das Höchste, was wir erlebt haben an Diskriminierung. Und das ist wirklich, also das Gefühl war auch wirklich sehr schlimm. Ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen, aber ich glaube, für dich war es noch mal einen Ticken diskriminierender als für mich.
Ja, auch nach der Geburt, das Einzige, was du willst, ist irgendwie glücklich sein und dich freuen, dass du ein Kind hast und dass alles passt. Und ich hatte die ganze Zeit noch im Hintergrund, dass ich keine Rechte habe, wenn irgendwas passiert. Ich kann nichts machen. Das Gesetz ist einfach falsch, vor allem für das Kind.
Wir waren in der Innenstadt unterwegs und dann kam da wirklich so ein Mädelstrupp von 3 Mädels und dann guckte die eine und sagte, hast du die nicht gesehen? Ja, hier, die da. 2 Männer mit einem Kind, mehr brauche ich wohl nicht sagen. Und da in dem Moment steht man da und denkt, man hat irgendwas verkehrt gemacht. Obwohl ich nichts verkehrt gemacht habe, weil ich einfach nur Papa bin. Die Freundin sagte in dem Moment zu ihr, guckte sie an und sagte, ganz ehrlich, ich schäme mich für dich. Und so gemein das jetzt klingt, das tat mir gut, dass sie das gesagt hat.
Ja, und auch da kommt man wieder an den Punkt, wo man tatsächlich zweifelt, ne? Und sich einfach fragt, naja, wenn die Gesellschaft irgendwie so wenig Akzeptanz entgegenbringt, ist das dann tatsächlich der richtige Weg, den wir da gegangen sind? Oder ist das wirklich nur ein kleiner Bruchteil der Gesellschaft?
Hast du manchmal Angst, dass Liva da vielleicht irgendwann einen Unterschied machen könnte, wenn sie merkt, okay, mit der einen Mama bin ich jetzt verwandt und mit der anderen nicht?
Dann würde ich sie halt fragen, was ist denn für dich eine richtige Mama? Nur weil du in ihrem, also das glaube ich erstens nicht, dass das jemals kommen könnte, aber das ist ja auch ein Konstrukt. Mama ist ja nicht unbedingt eine, die dich geboren hat, sondern Mama ist halt Liebe.